Ja, dann darf ich auch alle ganz herzlich begrüßen zu unseren beiden Nachmittagsthemen, unsere Kinder, Gabe und Aufgabe, biblische Prinzipien der Kindererziehung. Wir wollen zu Beginn einen kurzen Abschnitt aus dem Epheserbrief lesen, nämlich Kapitel 6, die Verse 1 bis 4. Ich sagte gestern Abend bereits, im Neuen Testament haben wir relativ wenig Aussagen zum Thema Ehe, Familie, Kindererziehung. Wir haben die Patriarchengeschichten, wir haben das Buch der Sprüche und andere Aussagen im Alten Testament. Und das hier ist schon fast der längste Abschnitt mit dem zusammen, den ich gestern Abend gelesen habe, Kolosser 3, zu dem Thema. Ihr Kinder, Epheser 6, 1, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot mit Verheißung, auf dass es dir wohlgehe und du lange lebst auf der Erde. Und ihr Väter, Klammer auf, und Mütter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ich habe eine Elberfelder Übersetzung, die klingt sehr streng an der Stelle, das weiß ich, aber wir werden das noch im Lauf des Vortrags erklären, wie das gemeint ist. Ich habe von einem Mann gehört, der startete sein Familienleben mit 7 Theorien und 0 Kindern. Er endete mit 0 Theorien und 7 Kindern. Das ist eine kleine Ermahnung an alle unter uns, die noch nie Kinder erzogen haben, sollte es solche geben. Haltet euch lieber ein bisschen zurück. Ja? Es gibt nichts auf der Welt, was so schwer ist wie Kinder erziehen. Es ist leichter, ein Atomkraftwerk zu planen und zu bauen, als Kinder zu erziehen. Du hast nichts in der Hand, gar nichts. Und wer da falsch rangeht und denkt, ach komm, meine Eltern haben das auch irgendwie hingekriegt und Großeltern. Du wirst dich vielleicht an diese Worte erinnern, wenn du nicht mit Gebet und in wirklichem Hören auf das Wort Gottes an diese sehr, sehr schwere Aufgabe herangehst. Es ist auch eine schöne Aufgabe, eine wichtige, aber es ist auch eine schwere. Jetzt seht ihr nochmal die beiden, die unsere Erziehung erlitten haben. Ja? Ich habe gestern Abend unsere ganze Familie hier gezeigt. Jetzt habe ich bewusst dieses Bild ausgewählt, weil da waren sie Teenager. Da war unser Sohn 19 und die Tochter 16. Das ist dann auch nochmal ein ganz spezielles Alter. Aber mit Gottes Gnade durften wir sie irgendwie großkriegen. Ja? Und zum Glück muss ich hier nicht nur über das reden, was wir richtig oder falsch gemacht haben. Unser Thema heißt ja biblische Prinzipien der Kindererziehung. Was heißt denn Erziehung? Da steckt das Wort ziehen drin im Deutschen. Erziehen heißt ziehen hin zu einem bestimmten Ziel. Wir wollen sie zu einem Ziel ziehen. Die Kinder wollen da nicht unbedingt hin. Aber wir Eltern, wir wissen, dass das ein gutes Ziel ist und wir wollen sie dort hinziehen. Nicht mit Gewalt, aber mit klarer Ausrichtung und mit Beharrlichkeit wollen wir sie zu diesem Ziel ziehen. Für uns als christliche Eltern heißt Erziehen, wir möchten gerne unsere Kinder in Übereinstimmung mit Gottes Wahrheit bringen. Wir glauben, dass die Bibel, die Heilige Schrift, das inspirierte Wort Gottes auch zum Thema Kindererziehung und Ehe und Berufsleben und Leben als Staatsbürger überall die entscheidende Norm ist und der Maßstab, dem wir nachstreben wollen. Und ich kann euch das nicht ersparen, da sind wir schon gleich zu Beginn an einer Wasserscheide. Wir müssen uns entscheiden als Eltern, ob wir unsere Kinder mehr nach weltlich-humanistischen Prinzipien, Grundsätzen erziehen wollen oder nach biblisch-christlichen. Ihr werdet sagen, das ist doch gar keine Frage, da haben wir uns schon längst entschieden. Für uns kommt nur die Bibel in Frage. Ich bin da nicht so ganz sicher, ob wir nicht doch mehr oder weniger latent auch von den humanistischen Gedanken unterspült worden sind als Eltern. Nun gut, ich will das mal gegenüberstellen. Ich weiß, ich mache mich hier angreifbar, wenn man etwas so schwarz-weiß oder blau-weiß nebeneinander stellt. Aber ich will ja nur ein paar Schneisen schlagen, nur ein paar Aussagen machen. Entschuldigung. So, die Humanisten sagen, Humanisten sind Menschen, die gab es schon vor Jahrtausenden, die sagen, der Mensch hat einen guten Kern. Ich muss einen Schluck aus der Feldflasche nehmen. So, immer gut, mal die Stimme zu ölen. Ja, also, die Humanisten sagen, der Mensch hat einen guten Kern, die Umwelt verdirbt ihn, die Erziehung, die Religion, die Gesellschaft, die Medien, das kommt alles von außen, aber er hat einen guten Kern und deswegen sagen sie, der Mensch ist auch autonom, er hat keine Autorität über sich, während wir von der Bibel herkommend sagen, der Mensch ist ein geliebtes Geschöpf Gottes, aber er ist gefallen, wir sind nicht mehr im Paradies, die Sünde ist in die Welt gekommen, sie ist in unseren Herzen, auch in den Herzen unserer Kinder und wir müssen einmal Gott Rechenschaft geben für unser Leben. Wenn man ein Geschöpf ist, gibt es einen Schöpfer, dem man Rechenschaft und Verantwortung schuldig ist. Okay. Die Humanisten sagen, es gibt keine absolute Wahrheit, alles wird nach dem Mehrheitsprinzip oder nach der Situationsethik entschieden. Wenn zum Beispiel im Deutschen Bundestag eine Mehrheit dafür wäre, doch Kinder bis zum 9. Monat abtreiben zu können und darüber würde abgestimmt, da muss das noch durch den Bundesrat und auch der Bundespräsident muss das Gesetz noch unterschreiben, aber angenommen, es ginge durch diese Instanzen, dann wäre das Gesetz in Deutschland, Kinder dürfen bis zum 9. Monat abgetrieben werden. Das wäre rein nach Mehrheit entschieden, nach Situationsethik. Aber wir sollten alle wissen, in der Bibel wird nicht gezählt, in der Bibel wird immer gewogen. Ja? Und da kann einer die Wahrheit haben und 400 können falsch sein, wie der Prophet Micha und 400 falsche Propheten gegen ihn. Da wird nicht gezählt, da wird gewogen. Und so auch im Blick auf die Ethik. Dann sagen die Humanisten, nicht jeder, aber insgesamt in der Tendenz, der Mensch ist nur eine biologische Weiterentwicklung aus einfachen Strukturen, aber die Bibel lehrt uns, wir sind geliebte, jedoch gefallene Geschöpfe Gottes und darum Rechenschaft schuldig. Und der Mensch ist von Natur aus gut, sagen Humanisten, die Umwelt verdirbt ihn. Rousseau, der Franzose, war da einer der Hauptvertreter dieser Richtung, während die Bibel uns zeigt, wir sind existenziell in Sünde gefangen und brauchen Erlösung. Ihr seht, ihr Lieben, das ist doch eine ganz andere Sicht über den Menschen, über die Welt, über die Kindererziehung. Hier wird doch eine ganz andere Erziehung am Ende rauskommen, wie wenn man diese Aussagen wirklich ernst nimmt. Ihr werdet sehen, es gibt kein größeres Ziel, als dass wir unsere Kinder lieben wollen. Und dass wir auch erreichen, dass sie sich geliebt wissen, dass diese Liebe ankommt bei unseren Kindern. Aber wenn Böses aus ihrem Herzen kommt, müssen wir reagieren. Das dürfen wir nicht durchgehen lassen. Das ist schon mal die Folge aus dieser Gegenüberstellung. Und ich hoffe einfach, dass ihr euch voll und ganz für das biblisch-christliche Modell entscheidet, dass hat vor Jahrtausenden funktioniert und das funktioniert heute immer noch. Wir haben gesagt, erziehen heißt ziehen zu einem bestimmten Ziel. Als meine Frau und ich geheiratet hatten, einige von euch kennen ja meine Silvia, die war ja schon hier bei den Schwestern. Als wir geheiratet hatten, wussten wir noch nicht, ob wir Kinder haben werden könnten und würden, aber wir haben uns schon Gedanken gemacht über Erziehungsziele. Wenn man eine Lehrerin heiratet, geht das wahrscheinlich nicht anders, ja. Und na gut, dann haben wir uns wirklich hingesetzt, haben überlegt, wenn wir Kinder haben, wo wollen wir sie denn hinziehen? Was ist denn das Ziel? Was wollen wir denn erreichen? Ob wir das voll und ganz erreicht haben, ist ja auf einem ganz anderen Blatt. Aber man braucht ja Ziele. Und ich nenne euch jetzt nacheinander 5 große Ziele. Ihr dürft gerne noch welche ergänzen. Ihr könnt Teil- und Zwischenziele einfügen. Vielleicht habt ihr auch andere Ziele, aber das kann ich mir eigentlich schwer vorstellen. Erstens, wir wollen bei den Kindern einen christlichen Charakter schulen, eintrainieren, üben, ja, wichtig machen. Nämlich, was meine ich damit? Früher nannte man das Tugenden, das Wort ist aus der Mode gekommen, aber wir sprechen von einem christlichen Charakter. Wir machen ihnen von klein auf bewusst, dass Gott Lüge sehr verabscheut, dass Ehrlichkeit ein ganz hohes Ideal ist und ein Charakterzug, eine Tugend. Gehorsam. Wir haben eben in Epheser 6 gelesen, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in dem Herrn, denn das ist wohl. Wir müssen als christliche Eltern auf dem Gehorsam unserer Kinder bestehen. Kein Kadavergehorsam, kein preußischer Gehorsam, kein militärischer Gehorsam. Eine Familie ist kein Kasernenhof. Und doch müssen wir auf einem grundsätzlichen Gehorsam bestehen. Warum? Wie sollen denn unsere Kinder einmal lernen, Gott zu gehorchen, den sie nicht sehen können, wenn sie nicht gelernt haben, uns als irdischen Eltern zu gehorchen, die es gut mit ihnen meinen, die sie lieben, die sie versorgen wollen. Sie müssen das lernen. Wir arbeiten sogar mit an ihrer Errettung, wenn wir darauf bestehen, dass sie uns grundsätzlich gehorsam sind. Sie werden sich später anderen Autoritäten auch unterordnen müssen. Polizeibeamten, Lehrern und was es noch alles gibt. Aber vor allen Dingen sollen sie sich einmal Gott freiwillig unterordnen. Und wir arbeiten also mit an ihrer Errettung, wenn wir darauf bestehen, dass sie sich grundsätzlich so eben verhalten und gehorsam sind. Hilfsbereitschaft, Fleiß. Schon kleine Kinder können helfen, Geschirr vom Tisch abzutragen. Man wird ihnen nicht das Villeroy und Boch-Geschirr in die Hand drücken, ja, aber es gibt ja auch Plastiksachen und so weiter, die können sie doch abtragen. Und Belastbarkeit, ich nenne einfach mal ein paar Punkte, die zu einem christlichen Charakter gehören. In Klagelieder 3,27 steht der bekannte Satz, es ist gut, wenn junge Leute das Joch in ihrer Jugend tragen. Da ist von einem Joch die Rede, ein angemessenes Joch. Natürlich werden wir einem 5-jährigen Mädchen nicht dieselbe Last auflegen wie einem 14-jährigen Sohn. Das ist doch klar. Aber wir können schon von klein auf ihnen ein angemessenes Joch auflegen. Heute sind viele Eltern einer sogenannten Verwöhnpädagogik verfallen. Sie räumen den Kindern alle Schwierigkeiten aus dem Weg, bis hin, dass sie bis auf den Schulhof gefahren werden mit den Autos. Ja. Ich musste kilometerweit fahren mit dem Fahrrad, bei jedem Wetter. Meine Eltern wären nie auf die Idee gekommen, mich in die Schule zu bringen. Warum machen wir das heute? Ja. Und all diese Dinge, also Belastbarkeit, ein angemessenes Joch den Kindern auferlegen. Und jemand hat mal gesagt, wir wollen nicht den Weg für die Kinder bereiten, sondern die Kinder für den Weg bereiten, nämlich für den Weg ihres Lebens. Wisst ihr, was eure Kinder noch einmal erleben müssen? Es kann Krieg kommen in unserem Land. Er ist schon nicht mehr weit. Es kann Hungersnot kommen. Es kann alles Mögliche kommen. Wir wissen es doch nicht. Wir müssen unsere Kinder im gewissen Maße belastbar machen fürs Leben. Darum finde ich das gut, wenn hier Belastbarkeit steht. Und damit ihr seht, da könnten wir jetzt noch viele, viele weitere Dinge ergänzen. Das würde alles zu einer Schulung des Charakters beitragen. Jetzt sagt ihr, warum nennst du das als ersten Punkt? Wir wollen doch als Allerwichtigstes, dass unsere Kinder zum Glauben kommen, dass sie gerettet werden. Natürlich wollen wir das. Aber längst bevor sich ein Kind bekehren kann, können wir schon anfangen mit dem christlichen Charakter. Darum habe ich es als erstes genannt. Jetzt schlagen wir auf 2. Timotheus 3. Das möchte ich, ich werde euch nicht durch die ganze Bibel jagen, braucht ihr keine Sorge haben. Aber wenn mal so eine wichtige Aussage kommt, dann sollten wir die durchaus lesen. 2. Timotheus 3, Vers 14 bis 15a. Da schreibt wiederum Paulus an Timotheus: Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Von Kind auf steht hier, das Griechische hat verschiedene Worte für Kinder. Wir im Deutschen haben nur das eine Wort, ja, aber im Griechischen unterscheidet man zum Beispiel Kleinkinder von Schulkindern. Das Schulkind ist Pais, da kommt das Wort Pädagogik her, das Kleinkind Tekna, und ihr ratet schon, welches Wort hier steht. Timotheus wurde vom Kleinkindalter an im Wort Gottes unterwiesen. Wie kann man denn Babys und Kleinkinder unterweisen mit dem Wort? Ja, ganz einfach, indem man mit ihnen singt und betet. Schon wenn sie am Tisch sitzen und noch nicht viel verstehen, legt man ihnen schon die Händchen zusammen beim Beten, ja, und sie hören die Lieder. Vielleicht haben sie sie schon gehört, als sie noch im Mutterleib waren und jetzt sind sie auf der Welt. Sie hören, es wird gesungen in der Familie und in der Gemeinde. Singen und beten, so kann man beginnen bei ganz kleinen Kindern. Dann bei Vorschülern, da hat man eine große Chance. Die können ja Geschichten hören ohne Ende. Sie können noch nicht lesen, aber hören. Und nochmal, ja, wenn eine Geschichte fertig war, nochmal. Das habe ich noch im Ohr von unseren Kindern. Und dann habe ich ihnen 27 Mal David und Goliath erzählt oder andere Geschichten, ja, die sie sehr mochten, biblische Geschichten erzählen. Und das sollten wir wirklich machen. Setzt sie nicht nur für die elektrischen Geräte. Als unsere Amelie, die ist hier vielleicht 4 Jahre alt auf dem Bild oder kann sogar sein, dass sie, ja, ich weiß nicht genau, wie alt sie ist, 3, 4 oder 5. Wir lebten in der Zeit in Mannheim, Baden-Württemberg, in einer Wohnung und wir hatten keine Geschirrspülmaschine. Aber sonntags oft bis zu 15 Gäste an unserem Tisch. So ist das, wenn man in Gemeindegründungs-, Gemeindeaufbauarbeit ist, dann holt man viele Gäste zu sich nach Hause und dann waren nachher Berge von Geschirr zu spülen. Das hat meine Frau gemacht oder ich und die Kinder haben abgetrocknet. Und beim Abtrocknen habe ich ihnen die Bibel von vorne nach hinten erzählt und von hinten wieder nach vorne. Und sie kannten irgendwann die Geschichten der Bibel schon so gut, dass ich sogar Fehler einbauen musste, weil sie sonst nicht zugehört hätten. Ja? Kann man Fehler einbauen. Und da hat der David die Schleuder genommen und den Goliath genau auf die Kniescheibe getroffen. Falsch. Wohin? An die Stirn. Okay, ein Gummibärchen als Belohnung. Ja? So kann man das machen. Oder heute haben wir unsere Enkelkinder jeden Dienstag bei uns. Ja? Und ja, das können nur Großeltern. Die Eltern werden keine Zeit haben, dem Kind beim Essen noch eine biblische Geschichte zu erzählen, aber das ist eben das Vorrecht der Großeltern. Ne? Übrigens, wenn man Kinder bei den Großeltern abgibt, ne? Das ist doch wunderbar, haben einige von euch bestimmt gemacht, aber das kann auch einen Nachteil haben. Die Kinder bei der Oma abgeben ist praktisch. Einziger Haken, die Erziehung ist danach auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Ja? Da müsst ihr gut mit euren Eltern reden, dass die da mit euch an einem Strang ziehen. und ihr nicht wieder bei Null anfangen müsst. Ja? Verwöhnen ein bisschen ist in Ordnung, aber nicht gegen die Prinzipien der Eltern der Kinder arbeiten. Also wir haben gesehen, Vorschüler, eine große Chance, erzählt den Kindern biblische Geschichten, abends beim Zubettbringen und bei anderen Gelegenheiten. Nutzt die Gelegenheit, sie hören zu ohne Ende. Und man sieht, wie das arbeitet bei ihnen, wenn man erzählt. Und natürlich, sobald sie lesen gelernt haben, also Schulkinder geworden sind, wollen wir sie zum selbstständigen Bibellesen führen. Aber langsam mit den jungen Pferden. Ich sage euch, wie das geht. Kaum haben sie lesen gelernt, wollen sie eine eigene Bibel. Klar, kriegen sie auch. Und dann stürzen sie sich drauf mit Heißhunger und nach 3 Wochen ist das Licht aus. Ja. Und dann wurde meine Frau schon ganz nervös und dann habe ich gesagt, Silvia, bleib doch mal gechillt, sei doch ganz ruhig, wir werden ihnen Mut machen und sie werden uns mit der Bibel sehen und wir werden noch Gelegenheit haben, ihnen die Bibel lieb zu machen. So läuft das. Also, das sollte unser Ziel sein, dass sie zum selbstständigen Bibellesen kommen. Dafür sind wir dem Herrn unendlich dankbar. Sie lesen jeden Tag ihre Bibel, wie sie es auch bei meiner Frau und mir gesehen haben. Und dann haben wir eben gelesen, weil du von Kindheit an die Heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben. Natürlich wollen wir sie zur Bekehrung hinführen. Das ist das dritte Ziel. Ja? Wir wollen einen christlichen Charakter fördern. Wir wollen, dass sie mit der Bibel unterwiesen werden von klein auf. Und natürlich wollen wir sie zur Bekehrung führen. Das ist ja gar keine Frage. Aber wie Michael vorhin schon sagte, wir können sie eben nicht bekehren. Ich bin ein Evangelist, ich habe aber noch nie jemanden bekehren können. Obwohl ich in meinem Leben weiß ich, wie viele tausend Menschen vor mir gehabt habe. Ja? Aber ich konnte noch nie jemanden bekehren, auch die eigenen Kinder nicht. Wir halten aber fest, es gibt echte Kinderbekehrungen, sehr wohl. Ich hatte Klassenkameraden, die wussten von keiner anderen Bekehrung als mit 5 Jahren. Und ich habe gesehen als Evangelist, wie sich Kinder mit 5, mit 6, mit 7 bekehrt haben. Ich hatte vor einiger Zeit eine Evangelisation in Mayen bei Koblenz und dann kam am Sonntag ein 9-jähriges Mädchen und sie kam ganz alleine in den Raum, in so einen Nebenraum, wo ich war und wartete. Und da kam sie und ich fragte sie, hatte ich jemand geschickt? Hatte ich die Oma geschickt? Hatte ich die Mama geschickt? Das machen die Omas gerne und die Mamas, ja. Und jetzt geh mal und bekehr dich. Und nein, niemand hatte sie geschickt. Und ich habe gesagt, warum bist du gekommen? Ja, die Predigt hat mich angesprochen, ich weiß, ich muss mich bekehren. Dann stand ich mit diesem 9-jährigen Mädchen, eine Ruth, alleine in dem Raum und die hat gebetet. Und ich wünschte, ich könnte euch jetzt ihr Gebet vorspielen. Die hat gebetet, so habe ich viele Erwachsene nicht beten hören. Wie klar die sich bekehrt hat. Ich habe gerade vor kurzem ihren Onkel getroffen, ich frage ihn jedes Mal, wie es ihr geht und er sagt, sie ist ganz treu mit dem Herrn unterwegs. Also, es gibt Kinderbekehrungen, auch meine beiden, die ihr vorhin gesehen habt, haben sich Gott sei Dank mit 6 unser Sohn, mit 7 unsere Tochter bekehrt. Und was noch eine viel größere Gnade ist, sie haben bis heute immer daran festgehalten. Es gibt ja auch Kinder, die machen mal so einen Schritt und dann später wissen sie nichts mehr davon oder sind weg. Aber sie haben Gott sei Dank bis jetzt daran festgehalten. Kinder werden auf der gleichen Grundlage errettet wie Erwachsene. Es gibt kein extra Evangelium in der Bibel für Kinder, für Jugendliche, für Erwachsene, für Inländer, für Ausländer. Nein, also Kinder können schon sehr früh verstehen, dass sie ein böses Herz haben, dass da etwas in ihnen ist, was gegen Gott arbeitet. Und dass der Herr Jesus Christus ihr Retter ist, dass er für sie gestorben und auferstanden ist und dass sie ihn als Heiland annehmen wollen, das können Kinder schon sehr früh verstehen. Und William MacDonald, ein wunderbarer Bibellehrer, den viele von euch sicher mit Namen kennen, Ich durfte ihn auch mal persönlich kennenlernen in seiner Wohnung in Kalifornien, habe ich ihn mal besucht. Er sagte, keiner kennt das Alter des jüngsten Menschen in der Hölle. Da solltet ihr mal drüber nachdenken. Keiner kennt das Alter des jüngsten Menschen in der Hölle. Wenn Kinder reif genug sind, zu verstehen, dass sie Sünder sind und dass es einen Heiland gibt, auf den sie ihr Vertrauen setzen können, ich glaube, dann sind sie bereits vor Gott verantwortlich. In welchem Alter, das werden wir dann sehen, ja, und das weiß Gott. Aber ich will euch jetzt nicht heiß machen, dass ihr nachher nach Hause geht und versucht, eure Kinder zu bekehren, ja. Vorsicht vor Knospenfrevel. Das Wort kennen nicht alle, das weiß ich, das ist für manche fremd. Wenn eine Blume noch geschlossen ist in der Knospe, noch nicht sich geöffnet hat, dann könnte man mit Gewalt die Blume aufbrechen, aufbiegen. Ja? Das geht. Wir sind natürlich stärker als diese kleine Pflanze. Und es könnte sein, nachher verschließt sie sich fester, als sie vorher verschlossen war. Und deswegen nennt man das Knospenfrevel. Etwas, was noch nicht reif ist, mit Gewalt aufbrechen. Das dürfen wir nicht. Gott gebiert sich seine Kinder selbst. Und er gebraucht dazu den Heiligen Geist. Er muss dieses Kind überführen von seiner Verlorenheit. Und er muss ihm den Retter zeigen. Das macht der Heilige Geist. Das kann der wunderbar. Niemand kann das so gut wie der Heilige Geist. Und auf dieses Werk des Geistes müssen wir bei unseren Kindern warten. Wir belehren sie, wir versuchen ihnen ein Vorbild zu sein, aber bekehren, das macht Gott. Viertens, wir wollen sie auch vor dem Bösen in dieser Welt bewahren. Diese Welt ist eine gefallene Welt. Wir können sie nicht in ein Glashaus, in ein Treibhaus setzen und sie vor allem abschirmen, ja, das weiß ich, dass das nicht geht. Ich kenne auch die Diskussion, soll man Kinder in eine christliche Schule schicken oder nicht? Christlicher Kindergarten, ja oder nein? Wir hätten es gemacht, wenn wir einen gehabt hätten in der Nähe, wo wir nicht 50 oder noch mehr Kilometer hätten fahren müssen. Wir hätten das gemacht. Aber unsere Kinder waren in weltlichen Kindergärten und Schulen. Und das hat auch, es hat alles Vor- und Nachteile. Da mussten sie ihren Glauben bekennen bei ihren nichtchristlichen Klassenkameraden. Ja? Und unsere Tochter, die hat das mit großer Entschlossenheit gemacht. Die hat da sogar in der Klasse evangelisiert. Ja? Und sie hatte aber Verstärkung. Ihre Freundin war auch bei uns in der Gemeinde. Wir wissen, dass diese Welt böse ist, dass sie bösen Gesetzmäßigkeiten folgt. Und Johannes schreibt, habt nicht lieb die Welt noch, was in ihr ist. Gott liebt diese Welt im Sinne, er liebt diese Menschen, alle Menschen in dieser Welt, aber das System dieser Welt, die gefallene Denkweise und Moralvorstellung und all diese Dinge, davor wollen wir unsere Kinder bewahren und da ist viel, viel Kommunikation notwendig. Wir müssen mit den Kindern reden, viel ihnen erklären und ich sagte gestern Abend bereits, das haben wir am Tisch gemacht. Die Mahlzeiten haben wir genutzt, um mit unseren Kindern zu reden und über all diese Dinge. Das wichtigste Möbelstück einer Familie ist nicht der Fernseher, sondern der Tisch. Und zwar der Tisch, an dem gegessen wird. Ich bitte euch, nutzt die Mahlzeiten. Bei uns ist Handyverbot am Tisch. Da lassen wir diese Dinger mal weg und lassen uns nicht tyrannisieren und konzentrieren uns auf die Zeit, die wir als Ehepaar und Familie haben. Ich rede nur von uns. Ihr müsst euer Leben selber gestalten, ja, so wie ihr das für richtig haltet. Aber wir haben versucht, als unsere Kinder in dem Alter waren, gab es zum Glück noch keine Handys, ja. Aber wir haben versucht, die Zeiten zu nutzen, um sie aufzuklären und mit ihnen viel über diese Dinge zu reden, aufklären über die Welt, ja, und ihre Gesetzmäßigkeiten. Fünftens, und den Dienst für den Herrn lieb machen. Das war für uns auch ein großes Ziel. Das wollten wir gerne. Wir wollten nicht nur, dass sie zum Glauben kommen, wir wollten auch, dass sie den Herrn, wirklich dem Herrn dienen mit ihren Gaben. Und Gott sei Dank machen sie das heute auch. Und auch unsere Schwiegerkinder, das ist uns eine große Freude. Dienet dem Herrn mit Freuden. Und Paulus schreibt, wir sind bekehrt, um zu dienen dem lebendigen Gott und zu warten auf seinen Sohn von den Himmeln. Also, jetzt habe ich 5 große Ziele genannt. Und ich glaube, ihr seid alle mit den Zielen einverstanden, ob die Reihenfolge und ob man noch Teil- und Zwischenziele einfügen könnte. Das überlasse ich euch ja, aber ich möchte euch bitten, denkt selbst darüber nach. Übernehmt das jetzt nicht einfach, weil die Blogs das so formuliert haben. Denkt nach, welche Ziele habt ihr? Wo wollt ihr eure Kinder hinziehen? Was wollt ihr erreichen? Mit Gottes Hilfe, in der Kraft Gottes. Ob wir das alles hundertprozentig erreichen, ist doch auf einem anderen Blatt. Aber wenn man keine Ziele hat, dann wird man sie auch erreichen. Ja? Keine Ziele, dann wird man das genauso erreichen. Ziele ja, aber ich möchte es nochmal betonen, es ist alles Gnade. Wenn unsere Kinder lebenstüchtig werden, was machst du, wenn sie später mit ihrem Leben nicht zurechtkommen, wenn sie anfangen, sich zu ritzen? Was machst du dann? Dann stehst du da, so klein mit Hut, dann ist dein Hochmut verflogen. Ja, dann wirst du sehen, dass du nichts in der Hand gehabt hast. Wir begleiten eine Studentin, mehr meine Frau als ich, die reißt sich büschelweise die Haare aus, muss eine Perücke tragen, weil sie mit dem Leben nicht zurechtkommt. Hochintelligent, aber irgendwas stimmt nicht, ja? Sie kommt nicht klar mit dem Druck, den sie in sich hat. Und deswegen, ihr Lieben, es braucht Gnade, dass unsere Kinder lebenstüchtig werden, noch viel mehr, dass sie glaubenstüchtig werden, dass sie zu einem überzeugten, persönlichen Heilsglauben kommen. Dass sie eines Tages glauben, nicht weil ihre Eltern geglaubt haben und Großeltern, sondern weil sie die Wahrheit erkannt haben in der Schrift. Und wenn unsere Kinder von ganzem Herzen dem Herrn dienen wollen, können wir vor lauter Dankbarkeit gar nicht mehr von den Knien aufstehen. Das ist alles Gnade. Und darum greife ich diese Frage nochmal auf. Was heißt Erziehung? Wir haben eben gesagt, erziehen heißt ziehen hin zu einem bestimmten Ziel. Jetzt kommt ein Wortspiel. Ihr Eltern, ich bitte euch, erzieht eure Kinder, aber vergesst dabei nicht, er zieht. Wir müssen erziehen, aber wenn er nicht zieht, ja, dann wird unser Ziehen zu schwach sein. Ich denke, ihr habt das Wortspiel verstanden. So, nun endlich kommen wir zum ganz praktischen Erziehungshandeln und wir werden noch einen Gedankengang haben bis zur Kaffeepause, auf die wir uns schon freuen. Ich sagte gestern Abend bereits, als die Väter hier waren, idealerweise wäre es, wenn unser Erziehungshandeln als irdische, schwache und fehlende Eltern vom Wesen Gottes her geprägt wäre. Gott ist die Liebe, sagt die Bibel. Die schönste Aussage, die wir über Gott haben, Gott ist Liebe. 1. Johannes 4, Vers 16. Großartig, das ist einzigartig. Alle anderen Religionen kennen einen solchen Gott nicht. Nur die Bibel, nur das Evangelium zeigt uns, dass Gott Liebe ist. Und das ist wunderbar. Das spricht uns natürlich sehr an. Aber jetzt kommt eine andere Aussage über Gott. Und über die habe ich interessanterweise in fast 45 Jahren noch nie eine Predigt gehört. Vielleicht habt ihr hier schon drüber gepredigt, ich habe noch keine gehört. Der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Kraft, doch keinesfalls lässt der Herr ungestraft. Das ist die andere Seite. Das sagt Nahum, der kleine Prophet Nahum. Und das sagt er an das Volk, an die Menschen in Ninive gerichtet. Ja? Er sagt, der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Kraft, aber keinesfalls lässt der Herr ungestraft. Als Jona dorthin gegangen war, hatte Ninive Buße getan. Aber inzwischen ist Zeit vergangen und Nahum muss sie warnen und sagt, passt auf, Gott ist kein Ampelmann. Keinesfalls lässt der Herr ungestraft. Und schaut, so möchten wir als Eltern, so wollten meine Frau und ich unseren Kindern begegnen. Und ich hoffe, ihr wollt auch so euren Kindern begegnen. Auch den Kindern, denen ihr hier in der Gemeinde dient, ja, wenn ihr in der Kinderarbeit mithelft. Wir wollen Liebe sein für unsere Kinder. Wir wollen ihnen ganz viel Liebe geben. So viel, wie wir haben, ja, so viel, wie wir können. Aber gleichzeitig, wenn sie Böses tun, lassen wir nicht ungestraft. Das lassen wir nicht durchgehen. Wir müssen es eindämmen. Es geht nicht anders. Wenn wir da nicht gegensteuern, dann kannst du sehen, was da am Ende rauskommt. Das ist wie wenn du Unkraut im Garten nicht behandelst. Ja? Das würde auch keiner von uns machen. Man muss gegensteuern. Und jetzt brechen wir das mal runter, diese beiden fundamentalen Aussagen über Gott. Er ist Liebe, aber er lässt nicht ungestraft, auf das Erziehungshandeln von Eltern. Dann gibt es folglich vier Arten von Eltern. Da sind die Nachlässigen. Ich hoffe, solche haben wir heute hier nicht unter uns. Sie zeigen wenig Liebe und geben wenig Disziplin. Sie verbringen auch wenig Zeit mit ihren Kindern. Ihr seht das hervorstechende Wort, dreimal unterstrichen, wenig. Die haben Kinder in die Welt gesetzt, haben sich vorher keine Gedanken gemacht oder was immer, und jetzt sind sie nachlässig. Das geht nicht. Liebe ohne Disziplin, ich bin schon zu weit, Entschuldigung. Ich wollte einfach noch sagen, bitte seid nicht nachlässig. Wenn Gott euch Kinder anvertraut habt, es ist eine Gabe, haben wir gesagt, und eine Aufgabe, und die wird grob 20 Jahre dauern, werdet ihr Gelegenheit haben, die Kinder zu erziehen und das Böse, wenn es hervorkommt, nicht wuchern zu lassen. Die nachgiebigen Eltern, das ist der zweite Gedanke, die geben zwar viel Liebe auf der einen Seite, aber wenig Disziplin. Nachgiebig, das gibt es heute oft. Früher, meine Generation ist zu streng erzogen worden. Meine Eltern kamen aus dem Krieg und so. Da war große Strenge noch vorherrschend, aber heute ist das Pendel in die andere Richtung gegangen und heute wird insgesamt gesehen, ich rede nicht von euch, zu nachgiebig erzogen, zu großzügig, zu viele Dinge einfach laufen gelassen. Man gibt viel Liebe, aber wenig Disziplin. Die Kinder führen mehr oder weniger die Eltern und Liebe ohne Disziplin erzeugt Unsicherheit und die Kinder werden schwache Persönlichkeiten. Das ist ein Statement. Könnt ihr sagen, weiß ich nicht, ob das so ist, glaube ich dir nicht oder sehe ich anders. Aber hört mal bitte folgende Geschichte. Ich lernte hier in Deutschland eine Missionarin kennen, die im mittleren Westen der USA aufgewachsen war, eine Amerikanerin. Und sie erzählte mir, dass sie ihre Eltern Pferdezucht hatten, eine riesige Pferderanch. Und die Pferde waren natürlich im Winter im Stall, wo es sehr kalt wurde. Und dann im Frühling, so wie jetzt im Frühjahr, wenn die Temperaturen angenehmer waren und die Pferde zum ersten Mal raus auf die Koppel durften, dann sind die gehüpft und gesprungen vor lauter Freude, endlich wieder auf der Weide sein zu können. Aber eines der Pferde war blind. Und das blinde Pferd hat jedes Jahr das gleiche Ritual gemacht. Weil es blind war, kam es raus aus dem Stall, ist erstmal entlang der ganzen Koppel am Zaun entlang gelaufen, hat die Koordinaten wieder eingespeichert sozusagen, ja. Und dann ist es in die Mitte und hat sich auch gefreut, dass es sich frei bewegen konnte. Unsere Kinder sind keine Pferde, sind auch keine Schachfiguren, die wir rumschieben, ja? Das will ich nicht sagen. Ich will folgenden Gedanken von diesem Beispiel nehmen. Unsere Kinder brauchen Grenzen. Und wenn sie diese Grenzen haben, dann können sie sich frei bewegen. Dann ist viel Freiheit. Wir wollen sie nicht gängeln. Wir wollen ihnen viel Freiheit geben, aber in gesunden Grenzen, die wir als Eltern gesetzt haben. Beispiel, heute ist Samstag. eure 7-jährige Tochter kommt und sagt, ich möchte gerne mit meiner Freundin heute Nachmittag spielen, und du sagst, okay, geh spielen. Und sagst ihr aber nicht, du hast versäumt, ihr zu sagen, wann sie zurück sein soll. Hast vergessen. Und jetzt ist sie bei ihrer Freundin und denkt, wann soll ich denn nach Hause? Oh, es ist schon 16 Uhr, 17 Uhr, 18 Uhr. Ja, du hast ihr keine Grenze gegeben, ja? Dann wird sie unsicher. Wenn du ihr sagst, du kannst zu deiner Freundin, aber um 18 Uhr bist du bitte zu Hause, dann guckt sie auf die Uhr, ach, erst kurz vor 4, noch 2 Stunden Zeit, und spielt fröhlich mit ihrer Freundin. Ihr seht, gesunde Grenzen brauchen unsere Kinder, sonst werden sie keine gesunden Persönlichkeiten. Wir haben in der eigenen Familie ein Mädchen aufwachsen sehen, die keine Grenzen bekommen hat. Ich sage es euch, ihr könnt meine Frau fragen, ist die Nichte meiner Frau, die ist unsicher, bis zum geht nicht mehr. Die leidet daran, an den Folgen bis heute, weil ihre Eltern keine Grenzen gesetzt haben. Nun, es geht weiter, die autoritären Eltern, das ist jetzt das andere Extrem, zu nachgiebig, die geben wenig Liebe, aber viel Disziplin, viel Schläge gab es und wenig Brot, so ungefähr. Ja? Die Eltern zwingen die Kinder förmlich zum Gehorsam, und Disziplin ohne Liebe ist natürlich schädlich für das Kind. Ich sagte eben, das war mehr so die Nachkriegspädagogik. Ja? Wenig Liebe, die Eltern hatten oft auch keine Zeit, mussten alles wieder aufbauen, aber viel Disziplin, viel Strafe, das ist genauso falsch wie das andere, das wir eben hatten. Und jetzt sagt ihr, was bleibt denn da noch übrig? Diese ersten drei, die waren es ja nicht. Nun, da bleibt noch etwas übrig, die autoritativen Eltern. Das ist nicht dasselbe wie autoritär. Ich hoffe, das ist jedem klar. Autoritativ heißt, sie geben viel Liebe und viel Disziplin. Auch diese Eltern erwarten Gehorsam von ihren Kindern, aber sie tun es in Liebe. Disziplin im Gleichgewicht mit Liebe ist Grundvoraussetzung für eine gute Erziehung. Leider habe ich mir die Quelle nicht aufgeschrieben. Das habe ich vor 35 Jahren irgendwo abgeschrieben und habe nicht gewusst, dass ich das heute in Engelsbrand weitergeben würde. Ja? Und deswegen habe ich die Quelle nicht. Ihr braucht auch nicht googeln, das haben schon andere versucht. Ist doch egal, es ist nicht von mir, aber ich finde die Gedanken sehr gut. Diese 4 autoritativen beziehungsweise 4 Arten von Eltern, und wir haben das Ideal bei Nummer 4 für uns erkannt, ich hoffe ihr auch, die autoritativen Eltern, das wollen wir sein. Viel Liebe, so viel wie möglich, und viel Disziplin, so viel wie nötig, nicht wie möglich, aber so viel wie nötig. Ich weiß nicht, wer von euch diese netten Leute noch kennt, darf ich mal sehen, wer hat noch zu Hause ein Buch von Claudia und Eberhard Mühlern? Ja, das erlebe ich in den letzten Jahren überall. Kein Mensch kennt die mehr. Vor 35 Jahren, alle gläubigen Eltern in Deutschland hatten Bücher von Mühlerns zu Hause. Da gab es kaum eine Ausnahme. Und jetzt kennt sie keiner mehr. Die haben ungefähr 15 Bücher geschrieben über Kindererziehung. Das ist ein Lehrer-Ehepaar. Er Lehrer und sie haben zusammen 13 Kinder großgezogen, 7 eigene und 6 angenommene Kinder. Also die haben ein bisschen Erfahrung gesammelt und haben darüber Bücher geschrieben. Ich zeige euch mal 2. Die haben so originelle Titel. Iss was, Mama. Bleib cool, Papa. Ja, Tipps für gestresste Väter und so weiter. Ihr seht, so sahen die Bücher aus. Heute gibt es andere. Aber wir haben die Bücher damals alle gelesen. Ich sage euch, sie haben ein mehr charismatisches Glaubens- und Gemeindeverständnis, das ich so nicht teilen würde, aber das kam in diesen Büchern überhaupt nicht zum Tragen beim Thema Kindererziehung. Ja, sie leben beide noch, sind jetzt aber um die 80 schätzungsweise. In Braunschweig leben sie, glaube ich. Und was wir aus den Büchern gelernt haben, ist Folgendes. Mühlerns haben ein Bild gebraucht. Sie haben davon gesprochen, dass wir ein Erziehungshaus bauen. Und wenn man ein Haus baut, beginnt man nicht mit dem Dach, sondern Wir legen immer und immer wieder Fundament, im Grunde jeden Tag, mit bedingungsloser Liebe und Annahme. Als dieses Haus hier gebaut wurde, war ich nicht dabei, aber ich nehme stark an, es wurde unten ein Fundament gelegt, ein gutes Fundament, ja, mit viel gutem Beton und Stahl und allem, was dazu gehört. Und dann wurde aufgebaut. Und wenn man ein Haus baut, legt man einmal Fundament und das war's. Ja? Aber im Erziehungshandeln muss man immer und immer wieder dieses Fundament legen mit bedingungsloser Liebe und Annahme. Jetzt ist die große Frage, was ist damit gemeint? Bedingungslose Liebe. Nun, ich möchte es so formulieren, christliche Eltern nehmen ihr Kind brutto an. Ich hoffe, ihr kennt den Unterschied zwischen Brutto und Netto. Als Angela Merkel noch Oppositionsführerin im Deutschen Bundestag war, schon eine Weile her, hat sie einmal in einer Rede Brutto und Netto verwechselt. Kann doch einer promovierten Physikerin auch mal passieren, ne? Und dann ist nach ihr Gerhard Schröder, der war Bundeskanzler, ans Mikrofon getreten und hat ihr genüsslich mit Äpfel und Birnen vorgerechnet, was Brutto und Netto ist. Und die Merkel sank immer tiefer, bis sie kaum noch zu sehen war. Ja, so gehen die da miteinander um im Deutschen Bundestag. Aber die Merkel konnte das auch. Die hat auch ausgeteilt. Nun gut, deswegen hoffe ich, dass ihr den Unterschied kennt zwischen Brutto und Netto. Brutto heißt, wir nehmen das Kind so an, wie Gott es uns gegeben hat und nicht, wie wir es in unserer Wunsch- und Idealvorstellung gerne gehabt hätten. Wir nehmen es so an, wie Gott es uns gegeben hat. Und das beginnt schon in der Zeit der Schwangerschaft. Manche Kinder sind sehr erwartet, ersehnt, erbeten. Für manche Kinder wurde jahrelang gebetet, dass sie endlich kommen, ja. Und manche Kinder kommen einfach so. Und es gibt auch Kinder, die kommen, obwohl die Eltern eigentlich den Kinderwunsch schon abgeschlossen hatten. Wollt ihr mal ein Beispiel hören? Meine Eltern haben mitten im Zweiten Weltkrieg geheiratet, 1943. Da musste mein Vater an die Front, kam 1944 noch einmal zurück und fuhr wieder weg in den Krieg. Und dann schrieb ihm meine Mutter, Heinrich, du wirst bald Papa. Aber dann riss der Faden ab in den Wirren des Kriegsendes. Mein Vater kam in Gefangenschaft. Er wusste, die Zeit der Schwangerschaft war vorbei. Er musste Vater geworden sein, hatte aber keine Ahnung, Junge, Mädchen, Zwillinge. Ja, zum Glück kam er schon Ende August 1945 aus der Gefangenschaft zurück. Er war nur in Dänemark. Und siehe da, eine Tochter. Ein Jahr später die zweite Tochter. Zwei Jahre später die dritte Tochter. Drei Töchter innerhalb von 4 Jahren. Mein Vater war ein selbstständiger Handwerksmeister, hatte so eine Bauschlosserei. Was Krupp in Essen war, Block in Hessen, so ungefähr, ja. Und er wollte auch gerne einen Sohn, der das mal übernehmen könnte. Und dann war 7 Jahre Sendepause. Meine Eltern waren gläubig, haben gewünscht, haben gebetet für weitere Kinder. Aber 7 Jahre, die ersten 3 so schnell und dann war Pause. Und dann kam endlich 1956 mein Bruder. Und ich war gar nicht mehr erwünscht, aber vor lauter Freude bin ich dann 11 Monate später hinterhergekommen, ja. 11 Monate später und meine Mutter war 41 und hatte 2 Säuglinge auf dem Schoß sitzen. So geht das manchmal. Und sie hat mir später erzählt, als sie gemerkt hat, dass sie nochmal schwanger geworden war, haben sie Gott im Glauben für dieses 5. Kind gedankt. Ja, sie wussten noch nicht, was auf sie zukommen würde, aber sie haben im Glauben gedankt, ja. Und haben das Kind auch angenommen, obwohl ich das einzige Kind war, für das sie vorher nicht gebetet hatten. Ich darf heute in vielen Ländern der Erde das Evangelium verkündigen. Ja. Aber das ist Gottes Weise, wie er das manchmal macht. Ich habe es angedeutet, jetzt mit den 3 Mädchen, die kamen. Ich habe gestern Abend erzählt, dass wir in unserer Gemeinde eine Familie haben, 5 Jungs und die andere 7 Mädchen. Und keinen einzigen Jungen. Es ist manchmal sehr ungleich verteilt. Das hängt mit Ja, dominant und rezessiv zusammen, haben wir mal gelernt im Biologieunterricht, aber letztlich bestimmt das doch der Herr und macht ihm keine Vorschriften. Nehmt die Kinder so an, wie Gott sie schenkt, auch das Geschlecht der Kinder, dann ihr Aussehen und ihre Intelligenz. Jetzt wird es ein bisschen kritisch für mich, jetzt mache ich mich unbeliebt, aber wenn ich so in die Runde gucke, sehen wir alle irgendwie durchschnittlich aus, oder? Hier sind jetzt keine Filmschauspieler und keine Modellathleten und so. Wir sind doch alle irgendwie durchschnittlich im Aussehen und der Intelligenz. Wahrscheinlich auch kein Nobelpreisträger unter uns. Und die Kinder, ja, die werden es vielleicht auch nicht werden. Und wir nehmen sie so an, wie Gott sie uns schenkt, im Aussehen und auch in der Intelligenz. Sie werden nicht alle gleich sein. Manche Väter haben ihre Söhne aufgegeben, als sie die erste 3 in Mathematik nach Hause gebracht haben oder einstellige Punktezahl. Warum? Warum denn das? Ich sage das absichtlich jetzt, weil das ist so tief sitzend bei manchen. Guck mal, es gibt Kinder, die kommen zur Welt, denen hat Gott viel Software gegeben, ja? Also die sind sehr intelligent, die sind sehr klug, die werden gut sein in der Schule, die werden Abitur machen, die werden studieren, die werden später mit dem Kopf Geld verdienen, das werden Kopfwerker. Dann gibt es aber Kinder, die sind manuell sehr begabt, die können aus jedem Draht ein Kofferradio bauen, wenn sein muss, ja? Die werden später mit den Händen Geld verdienen, das werden Handwerker. Und dann gibt es dummerweise noch eine dritte Gruppe. Zu der gehöre ich unglücklicherweise. Die haben es weder im Kopf noch in den Händen. Ja, was machen denn die? Die reden viel, das werden Mundwerker, dann kommen die auch irgendwie durchs Leben durch. Ja? Also ihr seht, man muss sich doch nur selber realistisch einschätzen können und dann sieht man, alles hat Vor- und Nachteile. Und deswegen gebt eure Kinder nicht auf, wenn sie da irgendwie nicht ganz euren Vorstellungen entsprechen. Gaben und Grenzen. Es gibt Kinder, die sind so begabt im Umgang mit anderen Menschen. Heute nennt man das auf Schwäbisch, Neuschwäbisch, Soft Skills, ja, habt ihr vielleicht schon gehört. Und das ist doch auch wunderbar, wenn Kinder so mit anderen gut umgehen können. Aber jetzt noch der letzte Gedanke vor unserer Pause. Ihr Lieben, Liebe und Annahme, wir sind gerade dabei, dass wir immer wieder Fundament legen mit Liebe und Annahme. Das muss auch bei dem Kind ankommen. Manche Eltern sind da voll überzeugt von, aber die Kinder kriegen das gar nicht mit und es kommt gar nicht bei ihnen an. Ich weiß nicht, wer von euch meinen Freund Roger Pugh kennengelernt hat. Der war 20 Jahre Missionar in Stuttgart, ein Amerikaner, der heute akzentfrei Deutsch sprechen kann. Kam hierher, konnte kein Wort Deutsch, spricht heute grandios Deutsch. Er hat einmal bei einer Gemeindefreizeit die Eltern und die Kinder getrennt voneinander und ist zuerst zu den Eltern gegangen und hat gefragt, ihr Eltern, liebt ihr eure Kinder und habt ihr sie bedingungslos angenommen? Was denkt ihr, wie viele Hände sind hochgegangen? Alle, na klar. Meinte einer, hätte gesagt, nö, ich liebe mein Kind nicht. Alle waren überzeugt davon. Sie lieben ihre Kinder und haben sie angenommen. Okay, dann ging er in den anderen Raum, da waren die Kinder dieser Eltern. Tut mir leid, ich weiß jetzt nicht, wie alt die waren, wie viel das waren. Ich kann es nur pauschal sagen. Er hat sie gefragt, fühlt ihr euch von euren Eltern geliebt und angenommen? Und da kam das große Erwachen. Ein beträchtlicher Teil dieser Kinder fühlte sich eben nicht von den Eltern Vater oder Mutter oder beiden, geliebt und angenommen. Mit anderen Worten, die Liebe und Annahme der Eltern war gar nicht angekommen bei dem Kind. Und dann müssen wir noch fragen, wie kommen Liebe und Annahme bei einem Kind an? Und es gibt nur 2 Wege, das habe ich auch gestern Abend schon angetönt, wie die Schweizer sagen, das sollte man seinem Kind so oft wie möglich sagen und das sollte man seinem Kind noch viel mehr zeigen. Spüren lassen. Beides ist biblisch, beides ist wichtig, beides sollten wir auf keinen Fall versäumen. Wir sagen das unseren Kindern, nicht floskelhaft, nicht nur eine WhatsApp-Nachricht schreiben, HDL, ja, das ist so wenig, sondern wir nehmen das Kind, wir halten es so fest und schauen und sagen zu ihm, schau mir mal bitte in die Augen. Weißt du, dass dein Papa und deine Mama jeden Tag Gott danken, dass du in unsere Familie gekommen bist? Weißt du das, dass wir dich sehr lieb haben und niemals aufhören werden, dich zu lieben? So muss man das dem Kind sagen. Und nicht nur einmal. Und immer wieder sagen, wir haben dich sehr lieb. Und zeigen heißt, wir geben ihm körperliche Nähe. Wir nehmen es auf den Schoß. Wir drücken es, wir herzen es. Wir kuscheln mit den Kindern abends beim Zubettbringen. Wir geben ihm bei jeder Gelegenheit diese körperliche Nähe und zeigen ihnen, dass wir sie lieben. Ich habe gestern Abend den Männern erzählt, dass meine Eltern leider uns fünf Kindern, meinen vier Geschwistern und mir, soweit wir uns erinnern können, nie gesagt haben, dass sie uns lieben. Haben sie nicht gemacht, weil ihre Eltern hatten ihnen das auch nie gesagt. War nicht üblich. Aber wichtiger war, sie haben es uns gezeigt. Wir hatten keinen Zweifel daran, dass sie uns lieb haben, obwohl sie es nicht gesagt haben. Aber es wäre schöner gewesen, wenn sie es auch gesagt hätten. Und ihr könnt das anders machen. Wenn ihr es nicht ohnehin schon macht, ich bitte euch, kommuniziert das rüber an eure Kinder. Keines unserer Kinder darf einen Zweifel daran haben, dass Papa und Mama dieses Kind lieben. Es lieben, aus seiner Sicht gesehen. Ja, da darf keines der Kinder Zweifel haben. Ihr glaubt nicht, wie sensibel Kinder sind. Die liegen abends im Bett, dann haben sich die Eltern gestritten am Tag und dann liegen die abends im Bett und beten, lieber Gott, mach doch, dass meine Eltern nicht auseinandergehen. Die haben heute wieder so schlimm gestritten. Die Hälfte ihrer Klassenkameraden hat doch schon keine Eltern mehr, die noch zusammenleben. Und da sind die Kinder so sensibel. Wenn meine Frau und ich nur mal eine kleine Missstimmung hatten, dann kam unsere Tochter und hat gleich Seelsorge geübt, ja, und wollte uns da gleich verarzten. Ja, die sind da sehr sensibel. Und darum, sie dürfen keinen Zweifel daran haben, dass sie geliebt sind. Und noch ein letzter Satz, dann mache ich Schluss. Dann kommt der Michael kurz und erklärt uns, wie das weitergeht. Ich habe eine Umfrage gelesen, die hat mich umgehauen. Da wurden in England Teenager gefragt, also Kinder im Alter zwischen 13 und 19 Jahren, ob es ihnen, was ihnen wichtiger wäre, dass ihre Eltern sie lieben oder dass sich ihre Eltern untereinander lieben, dass ihr Papa ihre Mama liebt. Und ihr ahnt schon das Ergebnis. Den meisten dieser Kinder war es wichtiger, dass ihr Papa die Mama liebt, als wie, dass er sich selbst liebt. Da könnt ihr mal drüber nachdenken und das auf der Zunge zergehen lassen. Ihr seht, unser Eheleben hat eine ganz große Auswirkung, auch in der Kindererziehung, vor allem bei größeren Kindern natürlich. Und ich kann jetzt über Ehe leider nicht sprechen an diesem Wochenende, aber jetzt ist Kindererziehung dran und jetzt nehmen wir das mit in die Pause. Und Herr Michael ist dran, bitteschön. Und das Erziehungshaus muss ein Fundament haben. Im Unterschied zu einem wirklichen Gebäude wird das Fundament immer und immer wieder gelegt. Dankeschön. Ja, so ist es noch besser. Und das ist aber zu wenig. Nur ein Fundament, das wäre dann auch eine Bauruine. Vorhin habe ich vergessen, euch vor der Pause noch zwei Bücher zu zeigen. Die füge ich jetzt hier noch ein. Das habe ich auch gestern Abend schon mal kurz den Männern präsentiert, mit Werten erziehen und prägen. Als das Buch erschien, hat es sehr, sehr gute Rezensionen bekommen, also Buchbewertungen, zum Beispiel durch Wolfgang Bühne. Er hat es sehr gelobt. Hier werden 88 Themen behandelt, die im Erziehungsalltag eine Rolle spielen können, bis hin zu Neid und Geschwisterstreit und solche Dinge. schon mundgerecht vorbereitet, kann man sogar als Familienandachten verwenden, natürlich erst ab einem bestimmten Alter. Klar, für Schulkinder, die das schon verstehen können. Mit Werten erziehen und prägen, aber der Preis stimmt nicht, der ist uralt, das kostet inzwischen 11,50 Euro. Ihr wisst, durch die ganzen Preissteigerungen ist aber richtig beklebt. Der Preis ist immer hinten drauf auf den Büchern, da ist garantiert 11,50 Euro. Papierherstellung ist sehr energieintensiv, ja, und da sind die Preise überall hochgegangen. Das habe ich den Männern gestern Abend auch gezeigt, wenn Gnade das Familienleben prägt. Also besser geht's ja gar nicht, ja. Das sollte unser aller Ziel sein, dass die Gnade im Mittelpunkt ist, dass wir selbst von der Gnade leben, dass wir in Gnade mit unseren Kindern umgehen. Und der Untertitel heißt Kontrolle, Zwang und Manipulation überwinden, zum Beispiel die Kinder nicht beschämen, sie in die Ecke stellen, wie das früher üblich war. Ich habe das tatsächlich in meiner Schulzeit noch erlebt, dass ich hatte eigentlich einen Stein im Brett bei meiner Lehrerin, aber einmal hat sie mich in die Ecke gestellt, ja. Das ist mir dann auch haften geblieben, bis heute. Das macht man so nicht, das darf man nicht machen, Kinder beschämen. Und die erste Hälfte von dem Buch geht es mehr um die Ehe und in der zweiten Hälfte auch um die Beziehung zu den Kindern. Seht ihr, da hätte die Pause kommen sollen. Die ist jetzt zu Ende, die Pause. Jetzt ist es das Symbol dafür. So, wir bauen ein Erziehungshaus und legen immer und immer wieder Fundament mit bedingungsloser Liebe und Annahme. Wir sagen nicht, ich liebe dich, wenn du alles richtig machst, wenn du dich immer nett und gehorsam verhältst, ja, natürlich wünschen wir das, aber wir lieben die Kinder bedingungslos. So, dann braucht ein Haus Wände. Und die Wände heißen biblische Unterweisung und klare Regeln. Bitte schlagt mit mir auf den klassischen Text im Alten Testament zum Thema Kindererziehung. Ja, das solltet ihr wissen, wo der steht. 5. Mose 6. Ich bin sicher, dass darüber hier schon gepredigt wurde. 5. Mose 6 von Vers 4 bis 9 lesen wir. Biblische Unterweisung wird hier wunderbar beschrieben. 5. Mose 6, Vers 4 bis 9. Das ist das sogenannte Shema Israel, also höre Israel, das Glaubensbekenntnis Israels. Das kennt jeder orthodoxe Jude. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Und du sollst davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Ich staune immer über die Weisheit, die im Wort Gottes enthalten ist. Schaut, hier wird der Inhalt der Unterweisung genannt. Und der lautet nicht, das darf ein Christ nicht und das macht man nicht und das geht gar nicht. Sondern der Inhalt, der zentrale Inhalt heißt Gott lieben, Gott liebhaben. Wir glauben an einen Gott, der Liebe ist, haben wir vorhin gelesen. Der uns liebt, der uns zuerst geliebt hat, der seinen Sohn für uns gegeben hat. Und diesen Gott kann man lieben. Es gibt eine Religion, eine Weltreligion, vielleicht sogar inzwischen die größte der ganzen Welt, ist der Islam. Nirgendwo steht im Koran, dass der Moslem Allah lieben soll. Geht nicht. Allah kann man gar nicht lieben. Vor Allah kann man sich nur niederwerfen. Islam heißt Ergebung, Niederwerfung. Ja? Aber lieben kann man den Gott nicht. Er sinnigt, er kennt sich aus. Ja? Also ihr seht, Gott liebhaben, Gott lieben, das ist das Zentrum und das müssen wir auch in der Erziehung berücksichtigen. Wir wollen ihnen zeigen, was wir für einen großartigen Gott haben, der uns liebt und den man wieder lieben kann. Aber dazu ist das Vorbild der Eltern wichtig. Dem israelitischen Vater wird gesagt, sollst du dir zu Herzen nehmen. Zuerst wir. Wenn wir nicht den Herrn lieben, ja, wie wollen wir unsere Kinder dazu bringen? Ja, das ist Voraussetzung. Wir sind Vorbild. Sie gucken alles ab bei uns, das Gute und das Schlechte. Und wir können ihnen sagen, was wir wollen. Sie machen uns doch alles nach. Das ist einfach so. Sollst du zu Herzen nehmen, wenn du willst, dass dein Kind die Bibel liest, dann muss es dich auch mal mit der Bibel sehen. Und wenn du willst, dass es betet, dann musst du auch beten, ja? Ich weiß noch, wie es einmal passiert ist, da kam mein Sohn ein bisschen plump in mein Büro reingepoltert, hat nicht angeklopft und ich war gerade auf den Knien. Und es war in dem Moment für uns beide kurz peinlich, ja? Aber ich habe hinterher gedacht, das braucht doch nicht peinlich sein. Sei doch froh, dass er dich mal so gesehen hat. Heute komme ich manchmal in sein Zimmer, wenn er bei uns zu Hause ist. Er arbeitet einen Tag in der Woche bei uns zu Hause in seinem früheren Kinderzimmer. Er macht jeden Tag Homeoffice. Und dienstags kommt er immer mit den Kindern zu uns. Dann komme ich hoch ins Büro, will ihm Tee bringen oder so. Und dann holt er noch stille Zeit nach und kniet gerade, ja. Damals hat er mich knien sehen, heute sehe ich ihn manchmal knien. Also, sollst du zu Herzen nehmen. Der Ort der Unterweisung wird auch genannt, interessanterweise in Vers 7, im Haus oder unterwegs. Und genauso haben wir das auch erlebt. Und das muss ich euch jetzt einschärfen, das muss ich euch jetzt wirklich ganz tief hoffentlich bewusst machen. Die wichtigste Unterweisung muss zu Hause geschehen, im Elternhaus. Die Gemeinde unterstützt uns darin, selbstverständlich. Christliche Freizeiten unterstützen uns. Wenn er einen gläubigen Religionslehrer hat, dein Sohn oder deine Tochter, kann es sein, die unterstützen es auch. Aber das Entscheidende muss zu Hause geschehen. Ja, nicht als Eltern denken, ach, in der Gemeinde haben wir so gute Kinderstunde und Jugendarbeit. Ja, wunderbar, danke Gott dafür. Aber zu Hause das Entscheidende. Im Haus und unterwegs. Wir haben immer wieder angeknüpft, wenn wir unterwegs waren. Meine Frau kommt ja aus Kärnten und dann sind wir natürlich zweimal im Jahr nach Kärnten gefahren, in Winterferien und auch im Sommer. Und wenn wir hinter München dann die schneebedeckten Berge gesehen haben, die österreichischen Alpen, haben wir oft das Lied angestimmt, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, ja, oder andere Lieder. Und dann haben wir ihnen gesagt, schau, das hat Gott gemacht. Und oder wenn sie kleine Tiere gesehen haben, wie Tiere Junge geworfen haben, Häschen oder so, immer Gott ins Spiel bringen, immer unterweisen, auch unterwegs. Kann auch mal negativen Zusammenhang haben. Wir fuhren einmal nach Kärnten und kurz vor dem Ziel bei meinen Schwiegereltern kommen wir noch zu einem schweren Unfall dazu. Ein Auto hatte sich überschlagen, lag auf dem Dach. Die Leute krochen gerade blutüberströmt aus dem verunglückten Auto und unsere Kinder, die waren noch klein, die sind erschrocken, die waren konsterniert, sowas hatten sie noch nie gesehen. Und wir haben zuerst gedacht, ach schade, musste das noch sein, dass wir das jetzt noch sehen. Aber es war gut, ihr glaubt gar nicht, was sich für wichtige Gespräche daran angeschlossen haben. Wir haben geredet, sie haben über Himmel und Hölle Fragen gestellt. Was wäre gewesen, wenn diese Menschen tot gewesen wären? Wir waren auf einmal ganz zentral. Ihr seht, man kann immer anknüpfen und die Kinder unterweisen. Im Haus und unterwegs. Und ich sage noch einmal, die Gemeinde und gute Freizeitarbeit unterstützt das selbstverständlich. Ich weiß nicht, ob ihr die Impact-Freizeitarbeit kennt. Die ist hier von Tübingen gestartet, also aus dem Schwabenland, ist aber jetzt nach Thüringen gewechselt, der Kevin Mattia. Und die haben früher, als sie dieses große Gelände in Thüringen noch nicht gekauft hatten, ihre Freizeiten in Spanien durchgeführt. Unser Sohn war 5-mal dabei, bei Spanien-Freizeiten unsere Tochter zweimal. Das hat uns relativ viel Geld gekostet und wir hatten nicht viel. Und das haben wir uns aber kosten lassen. Das war uns wichtig. Und sie haben auf diesen Freizeiten ganz wichtige Impulse bekommen für ihr junges Glaubensleben und wichtige Dinge gelernt. So, der Zeitpunkt der Unterweisung wird auch genannt, wiederweise abends und morgens. Mittags im Orient geht mittags gar nichts, ja, da wird Siesta gemacht. Aber bei uns, wir sind nicht im Orient, wir sind in gemäßigten Zonen und trotzdem, mittags war einfach keine Zeit. Da mussten die Kinder wieder in die Schule, als sie größer waren und Hausaufgaben und dies und das. Mittags war keine Zeit, aber morgens und abends. Morgens war ich zuständig, abends mehr meine Frau, weil ich oft abends Verpflichtungen hatte, hat sie es abends übernommen, haben wir uns aufgeteilt und ich morgens. Ich habe morgens bei ihnen am Frühstückstisch, während sie ihr Müsli gegessen haben, mit ihnen den Römerbrief durchgelesen und die Offenbarung des Johannes. Am Frühstückstisch, ja. Das musst du nicht genauso machen, aber ich habe es so gemacht, weil sie haben da gesessen, haben ihr Müsli gegessen und ich habe ihnen den Römerbrief erklärt. Das kann man auch bei anderen Gelegenheiten machen. Bei uns war es eben so, ich war morgens zuständig. Meine Frau ist ein Schlafkünstler, die hat einen sehr sensiblen Schlaf, schon immer. Und darum war sie in der Nacht, war sie froh, wenn sie nicht unterbrochen werden musste von den Kindern oder gerufen werden. Unsere Kinder haben von klein auf gelernt, die haben nicht Mama gerufen, die haben Papa gerufen. Ich war nachts zuständig für die Kinder. Meine Tochter hat mal nachts einen Pseudokrupp-Anfall gehabt, einen Hustenanfall. Da kam sie, die war mit 4 Jahren schon so klug in diesem Fall und hat leise an unsere Schlafzimmertür geklopft. Und ich bin schnell aufgestanden und raus, bin mit ihr ins Krankenhaus gefahren in Mannheim und wieder zurück. Und meine Frau hat davon nichts gemerkt. Die ist am nächsten Morgen aus allen Wolken gefallen, dass wir nachts im Krankenhaus waren. Ja. Abends und morgens wird der Zeitpunkt genannt. Wahrscheinlich wird es bei euch abends leichter sein. Aber nutzt die Gelegenheit, dass einer von euch beiden mit ihnen abends etwas liest, mit ihnen betet. Irgendwann wollen sie das nicht mehr vielleicht oder brauchen sie es auch nicht mehr, weil sie es selber machen. Aber solange das möglich ist, würde ich euch das sehr empfehlen. Und dann wird das Einschärfen genannt. Einschärfen, da sagen fast alle Ausleger, das ist ein Wort im Hebräischen, das würden wir mit auswendig lernen wiedergeben. Unsere Kinder sollen auch Bibelworte auswendig lernen. Und zwar nicht, wir hatten die Einstellung, nicht jede Woche ein Vers. Ja, die lernen das, aber die vergessen das auch genauso schnell wieder. Du kannst nicht jede Woche ein Vers, ja, das schaffst du nicht. Die lernen die Neuen und die Alten vergessen sie. Wir wollten, dass sie so eine Ration mitnehmen in ihr Leben. Die 10 Gebote, wichtige Psalmen, Psalm 1, Psalm 16, Psalm 23, Psalm 103. Wichtige Psalmen ausgewählt haben wir mit ihnen gelernt und natürlich etliche Aussagen aus dem Neuen Testament. Aber bitte, da seid ihr ganz frei. Aber wichtig ist, dass die Kinder das Wort Gottes mitnehmen in ihr Leben. Ihr kennt die Geschichte von Marie Durand aus Frankreich, die im Turm 38 Jahre war, die Hugenottin. Und sie hatte keine Bibel, nur das, was sie als Kind von ihrem Großvater auswendig gelernt hatte. Das hat ihr geholfen in den 38 Jahren und sie hat die ganzen anderen Frauen damit noch versorgt. Mit dem, was sie in- und auswendig gespeichert hatte. Keine Bibel. Darum lernt ruhig mit den Kindern auswendig und wahrscheinlich wird es in der Gemeinde auch noch Gelegenheit geben. Das war biblische Unterweisung. Wir bauen Wände für unser Erziehungshaus, aber es sind ja 2 Wände oder wie immer 2 Seiten. Biblische Unterweisung wird niemand bezweifeln, aber warum sollen wir den Kindern auch noch Regeln geben? Ohne Regeln gibt es sehr oft eine Inflation der Worte. Inflation der Worte, muss ich euch ein Beispiel geben. Ich erzähle nicht gerne von Familien, die bei uns gewesen sind und irgendwas falsch gemacht haben. Das müsst ihr nicht denken. Aber das war so ein gravierendes Beispiel. Da kommt eine Familie weit gefahren mit 3 Kindern. Sonntagmittag. Meine Frau im Wohnzimmer, weiße Tischdecke, alles wunderbar gedeckt. Da kommt die Familie, die Kinder waren zuerst brav, haben gegessen, aber es dauerte nicht lange. Auf einmal waren alle 3 unterm Tisch. Im Wohnzimmer, am Sonntagmittag. Und der Papa, der saß da, jetzt kommt ihr aber da raus. Wenn ihr jetzt nicht da rauskommt. Und ich dachte, ach du liebe Zeit. Als die abends heimgefahren sind, konnten wir fast eines der Kinderzimmer neu tapezieren. Also die haben eine Visitenkarte zurückgelassen, ja. Und ich muss an der Stelle sagen, das hätten meine mal machen sollen. Aber uns ging es gut, wenn wir irgendwo zu Besuch waren. Unsere Kinder waren so schüchtern. Wir konnten die irgendwo hinsetzen, zack, und nach einer Dreiviertelstunde wieder wegnehmen. Ja? Die waren so schüchtern. Alle haben gedacht, oh, die Blocks haben aber gut erzogene Kinder. Pustekuchen, ja, die waren nur so schüchtern. Wir hatten morgens Abendmahl schon vor dem Gottesdienst. Da waren wir die einzige Familie, die ihre Kinder dabei hatte. Wir haben die da hingesetzt und nachher wieder weggenommen, ja, weil sie so schüchtern waren. Die haben nur rumgeguckt und alles registriert, aber waren sonst sehr brav. Und daheim haben die genauso aufgedreht wie alle anderen auch. Sinnvolle Regeln geben dem Kind Geborgenheit. An was denkt ihr? Ihr denkt bitte an das blinde Pferd im mittleren Westen der USA, das immer zuerst an der Koppel entlang gelaufen ist und dann hat es die Freiheit genossen. Ja, Regeln geben dem Kind Geborgenheit. Wenn du dem Kind sagst, um 18 Uhr bist du zu Hause, das hilft ihm. Nicht einfach das Kind selber entscheiden lassen. Das Kind ist kein kleiner Erwachsener. Es ist ein Kind. Da ist heute in der Pädagogik große Verwirrung. Da werden die Kinder oft als kleine Erwachsene gesehen. Das stimmt nicht. Das sind Kinder. Und bitte gebt nicht zu viele und nicht dauernd neue Regeln. Nicht die Kinder morgens zur Regelausgabe antreten lassen, wie beim Militär. Ja, jeden Tag andere Regeln, dann wissen es die Kinder nicht mehr und du weißt es auch nicht mehr. Nein, wenige Regeln, aber die dafür konsequent durchziehen. Jetzt kommt nämlich die Sache, eine Regel ist nur dann eine Regel, wenn sie mit einer Konsequenz gepaart ist. Das heißt, das Kind bekommt die Regel und wir sagen ihm auch, was passiert, wenn es diese Regel übertritt. Sonst ist es keine Regel. Eine Regel muss mit einer Konsequenz gepaart sein. Und idealerweise, jetzt träume ich mal für einen Moment, sollte die Regel im inneren Zusammenhang stehen mit der Konsequenz und umgekehrt, ja? Ich gebe euch ein Beispiel. Das Kind ist zu spät nach Hause gekommen. Es sollte um 18 Uhr da sein, kommt aber erst um 19.15 Uhr. Über eine Stunde zu spät. Jetzt streichst du ihm nicht einen Monat lang das Taschengeld. Was hat das Taschengeld mit dem zu spät kommen zu tun? Gar nichts. Im inneren Zusammenhang würde stehen, du sagst, so, wenn du das nächste Mal zu deiner Freundin gehst, kommst du eine Stunde früher. Schon um 17 Uhr, weil du zu spät gekommen bist. Das steht im inneren Zusammenhang. Ja, aber das geht nicht immer. Das will ich gleich offen dazu sagen. Das funktioniert nicht immer, dass man so einen inneren Zusammenhang zwischen Regel und Konsequenz hat. Vorsicht, liebe Geschwister. Regeln ohne eine gesunde Beziehung zu dem Kind werden unweigerlich Rebellion hervorrufen. Nicht, dass ihr meint, mit einem möglichst intelligenten Regelmanagement könnt ihr alles handeln. Das wird nicht funktionieren. Wenn die Beziehung zu dem Kind nicht stimmt, werden Regeln ganz schnell oder unweigerlich Rebellion hervorrufen. Trotzdem gilt, wir wollen unseren Kindern einen Halt bieten und ihnen gleichzeitig Einhalt gebieten. Ihr seht, ich liebe Wortspiele. Das ist tiefsinnig, ja? Wir wollen ihnen einen Halt und Geborgenheit geben, aber gleichzeitig müssen wir ihnen auch Einhalt gebieten, wenn sie Regeln übertreten oder sich einfach falsch benehmen. Ich sagte, ich will heute so praktisch wie nur möglich reden. Du bist auf einem Spielplatz mit deinem 5-jährigen Sohn, nennen wir ihn mal Lukas. Ja, ich weiß nicht, ob einer von euren Jungs Lukas heißt, spielt keine Rolle, wir nennen ihn jetzt mal Lukas. Und du bist da und er auch und auf einmal sieht er im Sandkasten so einen kleinen 2-3-Jährigen, der spielt da mit einem Bagger und dein Lukas, der rennt da hin und nimmt dem den Bagger weg und will selbst mit dem tollen Bagger spielen. Und er plärrt natürlich und es gibt ein Gezeter da auf dem Spielplatz. Was machst du jetzt? Du als Mama oder Papa. Du ziehst nicht gleich die stärksten Register, die du ziehen kannst. Du fängst so an. Lukas! Augenleiten, Mimik, Gestik. Du rufst ihn und schaust, dass er dich auch anschaut, ja. Lukas, schau mich an. Das würde bei manchen Kindern, bei unserer Tochter, wäre das genug gewesen. Amelie, die wäre genug gestraft gewesen, ja. Unser Sohn, der brauchte manchmal andere Argumente. Aber so, unser Gott, der will uns auch mit seinen Augen leiten. Das setzt aber voraus, dass wir auch den Blick zu ihm suchen, ja. Das ist klar. Augen leiten, Mimik, Gestik. So fängst du an. Oder du kannst nicht immer in jeder Situation, gerade auch in der Öffentlichkeit, einen Machtkampf provozieren. Du kannst das Kind auch mal ablenken. Du sagst, guck mal hier, die Rutsche ist gerade frei oder die Schaukel und gehst mit ihm dahin und es hat den Bagger von dem kleinen Jungen vergessen. Jetzt werden einige von euch sofort einwenden, ja, aber so veränderst du das Herz des Kindes nicht. Ja, ihr Lieben, ihr seid tolle Theologen, ich finde das klasse, wenn ihr auf das Herz achten wollt. Aber seid doch realistisch, das geht nicht in jeder Situation. Ich würde das so machen, ich würde ihn ablenken auf dem Spielplatz, aber abends beim Zubettbringen würde ich ihn daran erinnern und würde sagen, hör mal, warum hast du eigentlich dem Jungen den Bagger wegnehmen wollen? Weißt du, dass das gar nicht geht, dass das Gott nicht gefallen hat und dass das auch nicht geht, wenn du jemand bestiehlst oder so störst, meinst du nicht, wir sollten da noch um Vergebung bitten? Das kannst du doch abends mit ihm aufarbeiten. Du wirst es im praktischen Alltag nicht in jeder Situation, kannst du da eine theologische Abhandlung bringen deinem Kind. Ja, das funktioniert nicht. Das ist unrealistisch. Wir wollen auf das Herz des Kindes hinzielen. Wir wollen, dass sich sein Herz verändert. Aber vergesst bitte nicht, das Herz ist noch nicht erneuert. Es ist ein natürliches, ein Herz, das sich in Auflehnung gegen Gott befindet. So viel wirst du da nicht erreichen. Und trotzdem wollen wir auf das Herz zielen. Es kann ja sein, dass er sich auch mal in so einer Situation wirklich als Sünder erkennt und merkt, dass er den Heiland braucht. Gut, du hast ihn abgelenkt, er hat 10 Minuten geschaukelt oder gerutscht und dann fällt ihm der Bagger wieder ein von dem kleinen Jungen und wieder hin. Was machst du jetzt? Du weist ihn zurecht und nennst die Konsequenz. Und jetzt musst du sehr vorsichtig sein. Denn was du jetzt sagst, das musst du auch tun. Es ist 35 Grad im Schatten und du sagst leichtfertigerweise, dann geh mir nach Hause und dann sitzt du da in deiner heißen Wohnung und hast dich selber bestraft, ja, anstatt unter den schattigen Bäumen da auf dem Spielplatz. Pass gut auf, was du sagst. Und wenn du sagst, dann kriegst du ein Paar auf den von Gott extra gepolsterten Platz mit den 4 Buchstaben, P-O-P-O. Langsam. Ob du das machen solltest, werden wir gleich noch klären. Aber nur mal angenommen, du hättest das gesagt, dann musst du es auch ausführen. Alle, die in Erziehungsberufen arbeiten oder Lehrer, kennen Pestalozzi. Pestalozzi ist der hohe Priester der Pädagogik, ja. Und Pestalozzi hat einmal einen Satz gesagt, der ist wirklich gut. Der könnte fast in der Bibel stehen. Konsequenz ist das Geheimnis der Erziehung. Pestalozzi, Originalton. Konsequenz. Ja, du musst konsequent sein. Wenn du sagst, ja, dann mache ich das und das, ja, dein Kind weiß doch, das ist doch nur warme Luft, wenn da nichts kommt, ja. Das kriegt es sehr schnell raus. Wenn du eine Konsequenz genannt hast, musst du sie auch durchführen. Nun, wir bauen ein Erziehungshaus. Wir legen immer und immer wieder Fundament. Ich kann das nicht oft genug heute Nachmittag sagen. Mit bedingungsloser Liebe und Annahme. Das ist das Fundament. Und das muss es sein und bleiben. Im ganzen Erziehungshandeln. Wir bauen Wände mit biblischer Unterweisung und mit klaren Regeln. Ich hoffe, ihr habt gesehen, es geht nicht ohne Regeln. Wir haben Regeln gehabt, im Alter der Kinder angemessen, die hingen irgendwo am Schrank oder und als sie schon lesen konnten, konnten sie es nachlesen. Es gab auch Striche, ja, wenn sie das einmal übertreten hatten oder zwei oder drei, bei fünfmal gab es eine stärkere Konsequenz dann. Da hat man viele Möglichkeiten. So, aber da regnet's rein. Das ist noch nicht komplett. Da fehlt das Dach. Und das Dach heißt Konsequenz und Disziplin. Jetzt kommt nochmal das Stichwort Konsequenz. Und ich will es ausführen. Man unterscheidet drei Arten von Konsequenzen. Werdet ihr ganz automatisch auch so handhaben, auch wenn ihr das noch nie gehört habt. Natürliche Konsequenzen, die sind angebracht bei Unreife des Kindes, also bei kleinen Kindern, die noch sehr unreif sind, sorglos, vergesslich. Beispiel, ihr seid im Sommerurlaub in Italien oder irgendwo, wo es sehr warm ist und ihr sagt zu eurer kleinen Maus, der Zweijährigen, zieh bitte deine Strandsandalen an, die Platten hier, die sind heiß von der Sonne, du wirst dir die Füße verbrennen, ja, aber die ist unreif, sorglos, vergesslich und irgendwann fängt sie an zu tänzeln, weil sie merkt, oh, da ist aber heiß auf den Platten, ja. Du lässt sie einfach mal die natürliche Konsequenz erleben, du lässt mal die Suppe auslöffeln. Du lässt sie nicht mit der Hand auf die heiße Herdplatte fassen oder sowas. Davon rede ich nicht. So harmlose Sachen lässt du sie einfach mal erleben. Dann sehen sie, ah, die Mama hat es gut gemeint oder der Papa, als sie das gesagt haben, aber ich habe es nicht begriffen. Ja? Du lässt es einfach mal laufen und dann sehen sie, was sie davon haben. Logische Konsequenzen ist das Zweite. Bei Kindern ab 5 Jahren sind die am effektivsten. Was ist damit gemeint? Logisch. Jetzt werde ich es mir unweigerlich mit einigen Muttis hier verderben, aber ich bin nicht everybody's darling. Ich bin nicht hierher gekommen, um euch dauernd den Bauch zu pinseln. Ich muss euch auch mal gegen den Strich bürsten, ja, das ist aber gut. Da geht der Rost ab, wenn man das macht. Also, ihr seht, ihr seid mit euren Kindern am Essen. Bitte, ich meine niemand von euch, ja. Ich weiß überhaupt nicht, wie das bei euch zugeht. Ihr seid am Essen und die Kinder wollen sich selbst das Essen auf den Teller füllen. Und die haben ja so einen Hunger, einen Bärenhunger und dann laden sie auf. Ja. Und du sagst, mach mal langsam. Die Augen sind größer als der Mund und du kannst ja später noch nachnehmen. Nein, dein Sohn, der hat so Hunger, der lädt dann richtig auf. Ja. Die Hälfte schafft er und dann schiebt er den Teller zurück. Kein Problem. Überhaupt kein Problem. Wir haben es ihnen dann nicht eingestopft wie in einer polnischen Mastgans, ja. Nee, wenn sie nicht mehr essen konnten, war okay. Aber sie haben nichts anderes zu essen gekriegt. Meine Frau hat das aufgehoben, hat das abends warm gemacht mit der Mikrowelle oder auf dem Herd, egal wie. Und sie haben nichts anderes gekriegt, bevor sie das weggegessen haben, was sie übrig gelassen haben. Das machst du 5-mal, ziehst du das durch. Und ich garantiere dir, deine Kinder haben gelernt, den Teller leer zu essen. Wenn du konsequent wärst, wirklich. Jedes Kind hat irgendetwas, was es ganz schwer runterkriegt. Unser Sohn, der fing immer an zu würgen, wenn er Zucchini essen musste. Der kriegte die Zucchini nicht runter und wir haben den da nicht gequält. Ja? Der durfte die Zucchini sein lassen und beim anderen Kind ist Spinat oder irgendwas. Da kannst du eine Ausnahme machen, aber grundsätzlich Muss, wenn du das machen würdest, du sagst, das ist mir nicht wichtig. Na und, schmeiße ich eben weg den Rest. Kannst du machen, ist deine Sache. Wir sind nach dem Krieg geboren, meine Frau und ich. 12 Jahre nach dem Krieg bin ich geboren. Und uns war das sehr wichtig, dass sie das lernen, Lebensmittel nicht wegwerfen. Das sind Sachen, für die haben wir Gott gedankt und die werfen wir nachher nicht einfach in die Tonne. Das war uns wichtig. Dir sind vielleicht andere Dinge wichtig, aber bitte, du kannst das auf andere Bereiche übertragen. Oder wir haben gesehen, dann gab es Nachtisch und haben die Eltern gesagt, wenn der Teller leer gegessen ist, dann gibt es den Nachtisch. Ha, von wegen. Der Teller war nicht leer und das Kind hat dreimal Nachtisch gegessen. Ja? Es war einfach nicht konsequent. War nicht konsequent. Ich habe jetzt nochmal von Gästen geredet, ja, die bei uns waren. Oder manche sagen, dann gibt es keinen Nachtisch. Und auch nicht, wenn das Kind die Hauptmahlzeit nicht weggegessen hat. Warum soll es dann Nachtisch bekommen? Auch nicht Eis, das läuft nicht so zwischen die Ritzen, ja, das gibt's dann einfach nicht. Da muss man konsequent sein, wenn einem das wichtig ist. Und jetzt kommt der dritte und der Bereich, der im praktischen Erziehungshandeln am meisten bei älteren Kindern angewendet werden muss, weil es gar nicht mehr anders geht, das ist auferlegte Konsequenzen. Verzicht auf gewisse Privilegien. Was ist die Höchststrafe? Computer- oder Smartphone-Verbot. Ja? Höchststrafe bei Kindern, inzwischen schon ab 8 Jahren. Ich hoffe, eure haben noch keins mit 8 Jahren. Guck mal hier. Die Technik ist heutzutage dermaßen fortgeschritten, dass ich die Kids per Knopfdruck aus ihren Zimmern holen kann. WLAN aus, ja. Zack, sind sie da, per Knopfdruck. Ja, wir schmunzeln, aber das ist ein extra Kapitel, Medienerziehung. Zum Glück gab es damals bei uns noch kein WLAN, als unsere Kinder in dem Alter waren. Aber unser Sohn, der hat mit 12 Jahren Informatikunterricht gehabt und dann brauchte er einen Rechner in seinem Zimmer auch. Hat er auch gekriegt, aber der war noch nicht internetfähig, der war nicht ans Internet angeschlossen, aber er hat angefangen, Ballerspiele von seinen Freunden hat er kennengelernt. Und manche Jungs, die fahren darauf ab, wie Fliegen auf den Fliegenfänger, gerade introvertierte Jungs. Und er war gebunden an diese Ballerspiele. Und wir haben ihm die Zeit begrenzt natürlich. Und dann war die Zeit um. Oh, Vati, ich muss auch auf diesen Level kommen. Ja, und ich sag Benny, wenn du nicht ausmachst, ja, wenn du nicht aufhörst, muss ich die Sicherung rausmachen für dein Zimmer. Ja, WLAN gab es ja nicht, da ging es nur mit der Sicherung. Ja, und 2-3 Mal ging es nicht anders, zack, Sicherung aus. Und dann, da war er natürlich nicht begeistert, er war not amused, aber es ging nicht anders. Ja, es ging nicht anders. Heute ist er Informatiker von Beruf. Es war auch nicht ganz vergeblich, aber er warnt andere vor diesen Ballerspielen. Die Jungs und auch die großen Jungs, gell? Ich will nicht so genau gucken, wer da rote Ohren kriegt, aber ja, okay. Verzicht auf gewisse Privilegien. Zusätzliche Hilfeleistungen. Unser Sohn, der erste Schnee war gefallen und unglücklicherweise, was manchmal für Kombinationen gibt, hatte der Nachbar gerade eine frisch gestrichene Hauswand, ja, und dann der erste Schnee und so schön matschig und dann, zack, war die Hauswand wieder versaut, sagt man hier in Schwabenländle. So, und dann musste er Zusatzarbeit machen, um Geld zu verdienen, weil er Schaden angerichtet hatte. Erst mussten sie die Hauswand schrubben, aber da ging nicht alles ab und so weiter. Da mussten sie, er und sein Freund, mussten sie zahlen. Ja, da kannst du nicht sagen, nicht doch, meine Söhne, ja, das könnt ihr doch nicht machen. Das muss doch eine Konsequenz haben, gerade bei Jungs. Und dann gibt es noch etwas bei Geschwisterstreit oder solchen Dingen, Problemen im zwischenmenschlichen Bereich isolieren im eigenen Zimmer. Aber ohne Laptop, ohne Handy, ohne Internetzugang, ohne Fernseher, dass er Zeit hat nachzudenken in einem Zimmer, wo er ja nachdenken kann über sein Verhalten. Ja? Ihr seht, wir uns sind die Hände ein Stück weit gebunden. Wir haben nicht so viele Möglichkeiten, aber das sind einige Möglichkeiten. Wir müssen nicht immer gleich sofort an Schlagen denken. Ja? Wir sollten überhaupt nicht an Schlagen denken, aber natürliche Konsequenzen bei kleineren Kindern, die logischen und die auferlegten Konsequenzen, wo es am Ende hinlaufen wird, ab einem bestimmten Alter hast du keine andere Möglichkeit mehr als diese. So, jetzt haben wir das Dach genannt, Konsequenz und Disziplin. Jetzt müsst ihr nochmal tapfer sein zum Schluss, denn einige von euch haben das ja auch mitgekriegt. Im Jahr 2011, im Dezember, kam die Bescherung bei uns einen Tag vor Weihnachten. Am 23.12.2011 war das die Bild-Zeitung. Dann hat man es doch geschafft, ne? Wenn man es mal ganzseitig in die Bild-Zeitung gebracht hat. 11 Millionen Auflage, größte Tageszeitung Europa, in Europa. Grüne zeigen Prediger an, Prügelaufruf, Fragezeichen. Sie haben es noch relativ moderat formuliert, hat ihnen aber trotzdem nichts genützt. Sie mussten auch dafür eine Konsequenz tragen, denn der Norddeutsche Rundfunk war der Verursacher, da könnt ihr es euch nochmal angucken, der hatte eine Reportage gebracht, Kinder schlagen im Namen Gottes, Überschrift auf der Homepage beim Norddeutschen Rundfunk. Und die Bild-Zeitung war nur Trittbrettfahrer. Die haben das aufgegriffen und da auch noch verarbeitet, weil diese mich vor laufender Kamera angezeigt hatte, diese grüne Politikerin. Sie hat sich später bei mir entschuldigen müssen, aber erstmal da groß den Molli gemacht. Was war passiert? Ich hatte in einem Vortrag hier in Württemberg gesagt, dass unsere Kinder tatsächlich ab und zu mal eine hinten drauf gekriegt haben. So schlimme Eltern waren wir, dass wir denen ab und zu mal eine hinten drauf gegeben haben. In einer Zeit, als es überhaupt nicht verboten war. Pädagogisch kannst du sagen, das war armselig oder so. Aber es gab kein Gesetz. Wo kein Gesetz ist, ist auch keine Übertretung. Gibt es auch keinen Richter. Ja? Das Gesetz gibt es erst seit 2. November 2000. Und wir haben das vorher gemacht und haben kein Gesetz übertreten. Aber das war dem Norddeutschen Rundfunk egal. Ich hatte das erwähnt, dass unsere Kinder mal hinten drauf gekriegt haben. Und dann haben die das ausgeschlachtet. Und dann ist ein sogenannter Shitstorm, tut mir leid, so nennt man das heute, entstanden. Und sämtliche Medien sind darauf angesprungen, bis hin zu Tier Online und im Fernsehen und im Radio und überall auf breiter Front. Meine Sekretärin, auf die prasselten Anrufe ein, die wusste gar nicht, wo oben und unten ist. Ja. Die Bild-Zeitung hat auch bei uns angerufen, hat meine Frau dran gehabt. Ich war zum Glück nicht da und ach, es war wirklich heftig. Dann haben mich 4 Leute angezeigt, nicht nur sie, noch 3 weitere, wegen öffentlichem Aufruf zu Gewalt und schwerer Körperverletzung und alles Mögliche, alles nur aufgebauschtes Zeug, ja, ein Sturm im Wasserglas entfacht. Und ihr seht ja, dass ich es überlebt habe. Es ist sogar so gegangen, ihr gedachtet es böse zu machen, Gott aber gedachte es gut zu machen. Es ist am Ende nur Gutes rausgekommen für mich. Meine Rechtsanwältin hat an der Sache geschätzt 20.000 Euro verdient. Ja, nicht von mir, aber wir haben eben beim Landgericht Fulda einstweilige Verfügungen erreichen können, zuerst gegen die Bild-Zeitung und die Taz in Berlin, die hat es nämlich auch ganz schön wild getrieben, ja, die hatten so einen Artikel abgedruckt und 4 krasse Falschbehauptungen da drin und da haben wir gedacht, denen geben wir mal einen kleinen Denkzettel und als diese Verfügungen durchgegangen waren, haben wir uns als letztes den Norddeutschen Rundfunk vorgeknöpft und das ging auch durch, das müsst ihr euch vorstellen, das ist die Höchststrafe für Medien, wenn das Gericht ihre Berichterstattung stoppt, ja, mit einem großen Hammer, mit einer 250.000 Euro Strafandrohung, wenn sie das weiter, und das gibt's gar nicht, dass eine Privatperson gegen Medien so einen Erfolg hat, das hat der Herr geschenkt und meine Rechtsanwältin, eine Frau Dr. Müller, die hat gekämpft wie eine Löwin und die hat das erreicht und naja, auf jeden Fall ist alles gut gegangen, aber wir wussten das am Anfang nicht. Ich saß in Kärnten eine Woche später, nachdem das Ganze war, und habe gebetet, Herr Jesus, wenn du willst, dass ich für diese Sache ins Gefängnis gehe, ich gehe nicht mit fliegenden Fahnen, aber wenn du willst, dass ich gehe, ich bin bereit. Aber der Kelch ist an mir vorübergegangen, ja. Ich sage nochmal, es ist am Ende alles gut geworden. So, jetzt ist die große Frage, wie gehen wir um mit dem Thema körperliche Disziplin, körperliche Bestrafung? Wir stellen Folgendes fest, ihr Lieben. In der Bibel kommt das ganz klar vor. Im Buch der Sprüche, ich zeige euch hier ein paar Stellen. Wer seine Rute spart, hasst seinen Sohn, aber wer ihn lieb hat, sucht ihn früh heim mit Züchtigung. Narrheit ist gekettet an das Herz des Knaben, die Rute der Zucht wird sie davon entfernen. Achtet mal auf den Zusammenhang Rute und Knabe. Unsere Tochter hat nicht viele Schläge bekommen, wenn die 3-4 Mal oder 5 Mal auf den Popo gekriegt hat. Das war alles, ja. Mehr hat die nicht gebraucht. Aber unser Sohn ein paar Mal öfter. Entziehe dem Knaben nicht die Züchtigung, wenn du ihn mit der Rute schlägst, wird er nicht sterben. Du schlägst ihn mit der Rute und du errettest seine Seele von dem Scheol. Haben wir wieder den Gedanken, dass ich mithelfe an seiner Errettung. Rute und Zucht geben Weisheit, aber ein sich selbst überlassener Knabe macht seiner Mutter Schande. Es gibt noch viel mehr Aussagen, das soll genügen. Ihr seht, das sind Aussagen in den Sprüchen. Das ist vor 3000 Jahren geschrieben worden. Was ist die Rute? Ted Tripp, den ich persönlich hier nach Deutschland eingeladen habe und sehr schätze, ein ehemaliger Schuldirektor aus USA, er schreibt in seinem Buch, die Rute ist nicht dieser Stock. Übrigens, das Hebräische verwendet einen Ausdruck und der meint ein biegsamer Weidenstock. Ein biegsamer Weidenstock. Kennt ihr Weiden, die am Bach, das ist ein biegsames Holz, ja. Wisst ihr, was der Norddeutsche Rundfunk für ein Bild abgebildet hat? Da stand ein Mann mit einer kantigen Dachlatte und hinten ein Kind, ja. Mit einer Dachlatte kannst du jemanden totschlagen, ein Kind allemal. Und da seht ihr, was die für Emotionen geschürt haben, ja. Die Taz in Berlin, ein Mann mit einem Baseballschläger und da ein Kind, ja. Wer redet von sowas? Wir üben keine Gewalt aus gegen unsere Kinder. Hier seht ihr, was er sagt. Das ist nicht nur dieser Weidenstock, das sind Eltern, die im Glauben und in Treue gegenüber ihren Kindern die Verantwortung übernehmen. Achtung, sorgsam, rechtzeitig, maßvoll und sich selbst beherrschend körperlich zu züchtigen, also zu bestrafen, meint er. Ja? Ich gebe sofort und unumwunden zu, dass mir das nicht immer gelungen ist, maßvoll und sich selbst beherrschend. Unsere Kinder sitzen zusammen in der Badewanne, Tochter 2, Sohn 5, und dann, weiß nicht, wie lange sie gesessen waren, da musste der Sohn mal, dann steht er auf und pinkelt im hohen Bogen auf seine Schwester, ja, und die schreit wie am Spieß in der Badewanne. Und ich komme da rein. Und über der Badewanne war so eine Wäschespinne, da hingen ein paar Kleiderbügel dran, da habe ich einen genommen und hat er auf den Blanken gekriegt, ja. Das war bestimmt nicht so selbstbeherrschend, das war ein bisschen Affekt, aber sowas kommt vor, ja. Und hier die jungen Muttis, ihr habt eure Babys und ach, ist die goldig, guck mal diese goldige Maus, ja. Und 10 Jahre später können sie euch bis zur Weißglut reizen. Wartet ab, ja, das bringen die fertig. Und deswegen kann das auch mal hier daneben gehen, aber wir wollen das natürlich anstreben. Ich will das nicht entschuldigen, wo das nicht so war. Und damit wollen sie ihren Kindern zeigen, wie wichtig es ist, Gott zu gehorchen, um so ihr Kind davor zu retten, dass es bis ans Lebensende in seiner Torheit verharrt. Seht ihr, immer wieder dieser Gedanke. Das ist unser letzter, unser letztes Motiv. Das sagt Ted Tripp in seinem Buch Eltern, Hirten der Herzen, das ist schon längst auf dem Index, das Buch, weil da eben von körperlicher Bestrafung die Rede ist. Dann wurde es in der Schweiz gedruckt und von einem Verein, ich habe selbst mitgeholfen, kann ich ruhig öffentlich sagen, ist schon wieder verjährt. Ja. Und vielleicht haben es einige von euch. So, jetzt habt ihr gesehen, im Buch der Sprüche und nicht nur dort, auch im Hebräerbrief, im Neuen Testament, ist ganz klar von körperlicher Bestrafung die Rede. Aber, jetzt kommt die andere Seite, in Deutschland ist das verboten. Inhalt und Grenzen der Personensorge, Paragraph 1631 Bürgerliches Gesetzbuch, Absatz 2, Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Ja, absolut, sehr gut formuliert. Die haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Jetzt kommt, wird schwierig. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig. Damit bin ich auch einverstanden. Das ist sogar viel schlimmer, als wenn sie mal eine hinten drauf kriegen. Aber das ist unser Problem. Diese beiden Worte, dass die da im Gesetz stehen, körperliche Bestrafung, ist verboten. Und ich kann euch genau sagen, wie das im Moment gehandhabt wird. Wenn Eltern erwischt werden, dass sie Kinder körperlich bestraft haben, also dass Kinder auf den Po gekriegt haben, wir schlagen Kinder nicht ins Gesicht, auf gar keinen Fall. Ja, es gibt den extra von Gott gepolsterten Platz, so habe ich den eben genannt. Und trotzdem, wenn sie irgendwie einen blauen Fleck oder einen Striemen hätte oder irgend so etwas, und da werden manche im Kindergarten genau angeschaut und in der Schule, im Sportunterricht, und das kommt raus. Ihr müsst sofort eine Unterlassungserklärung unterzeichnen, das Jugendamt kommt sofort und ihr müsst unterschreiben, dass ihr das nicht mehr macht. Wenn ihr euch weigert, nehmen sie das Kind gleich mit oder Kinder, und wenn ihr unterschreibt und es doch macht, kann es auch sein. Ich habe vor einigen Jahren in Nordrhein-Westfalen eine Familie besucht, 3 von 4 Kindern weggenommen vom Jugendamt. Und die kleine 1,5-Jährige haben sie 2 Tage im Krankenhaus untersucht, ob sie irgendwelche psychologischen Schäden davongetragen hat, weil sie vielleicht mitgekriegt hat, dass ihre größeren Geschwister von den Eltern körperlich bestraft wurden. Das ist die Lage im Moment in Deutschland. Und jetzt seid bitte nicht töricht und sagt nicht, ach, das ist mir alles wurscht, ich habe die Bibel und da steht, ich lege meinen Sohn jeden Tag 3-mal übers Knie. Bitte sei nicht töricht. In Österreich hat mir ein Familienvater genau das gesagt. Er hat vor Gericht noch ausgesagt, doch, das steht so in der Bibel und das mache ich immer wieder, und zack, waren die Kinder weg. Ja? Wem ist denn damit geholfen, wenn die Kinder weggenommen werden und dann in Jugendamt oder in Heim oder zu völlig unchristlichen Eltern kommen? Wem ist denn damit geholfen? So, ihr seid in einem echten Dilemma heute. Wir hatten da noch einen anderen Spielraum, ihr nicht mehr, die ihr jetzt Kinder erzieht. Ihr müsst sehr, sehr, sehr weise sein. Ich verstehe jedes Ehepaar, die sagen, nee, unter den Bedingungen werde ich auf körperliche Züchtigung verzichten, auf körperliche Bestrafung. Ich verstehe jedes Ehepaar. Ich verstehe aber auch die, die sagen, nein, das ist die gesetzliche Seite, aber in dem Punkt muss ich Gott mehr gehorchen und ich werde nicht generell darauf verzichten. Ich werde in der einen oder anderen Situation das praktizieren. Du musst aber dir eingedenk sein, was dir blüht, wenn die Behörden davon Wind kriegen, ja, das musst du wissen. Und sage nicht, das hat dir niemand gesagt, das weißt du heute. Guck, mein Sohn, der hat 3 Mädchen, aber er steht in derselben Herausforderung, in derselben Spannung wie ihr. Ich sage noch einmal, ich verstehe alle, die sagen, nee, unter den Umständen verzichte ich darauf, ihr habt andere Möglichkeiten. Ich verstehe aber auch die, die sagen, nein, generell kann ich darauf nicht verzichten. Ich fordere euch nicht auf, das zu tun, das darf ich nicht, dann würde ich mich strafbar machen. Aber ich sage euch, ihr müsst sehr weise überlegen und vor allen Dingen als Ehepaar solltet ihr natürlich euch da einig sein, dass nicht der eine so denkt und der andere so, das wäre schwierig. Ich sage euch jetzt, wann wir körperliche Züchtigung eingesetzt haben, als es noch nicht verboten war. Nicht bei Fehlverhalten aus Ungeschicklichkeit. Ihr habt eben gesehen, unsere Kinder haben beim Abtrocknen geholfen, da ist auch mal eine Tasse runtergefallen. Ja, da wurden manche Kinder windelweich geprügelt, weil sie mal eine Tasse oder einen Teller haben fallen lassen. Das passiert ja uns Erwachsenen auch. Also nicht so, wenn das Kind dasteht und knallt die Tasse an die Wand, das ist was anderes. Ja? Nicht bei unabsichtlichem Bettnässen. Früher war das ein Riesenthema. Ja, da musste die Wäsche mit der Hand gewaschen werden und so weiter. Heute steckst du sie in die Waschmaschine und drückst auf den Knopf. Ja? Nicht deswegen Kinder körperlich züchtigen, auf keinen Fall. Wenn natürliche, logische und auferlegte Konsequenzen nicht sinnvoll bzw. zu harmlos sind. Wann könnte das sein? Ich rede von unserer Zeit, als das nicht verboten war. Bei bewusster Lüge. Das Kind lügt dich an und du weißt genau, dass es lügt. Du weißt es. Ja? Und es lügt dir ins Gesicht. Da kannst du nicht sagen, nicht doch, meine Söhne, ja, wie Eli. Kennt ihr Eli im Alten Testament, den hohen Priester? Wisst ihr, wie man Eli buchstabiert? E-L-I, Erziehung lieber ignorieren. Ja, das ist Eli. Nicht doch, meine Söhne. Bei bewusster Lüge oder bei bewusstem Diebstahl. Das hat die ganze Geschichte mit dem Norddeutschen Rundfunk ausgelöst. Unsere Kinder, wir sind nicht daheim, Nachbarn unten auch nicht, klettern über die Katzenleiter über den Balkon in die fremde Wohnung, klauen sich eine Dose mit Süßigkeiten und lassen sich's gut gehen. Von wem haben sie das gelernt? Ja? Da waren sie 8 und 5 Jahre alt. Und das kam natürlich raus. Und dann habe ich gesagt zu meinem Sohn, der war 8, das gibt 10 Schläge auf den Popo. Und die Tochter war 5, deswegen nur 5 Schläge. Ja? Und die haben sie gekriegt und die haben ihm wehgetan und sie haben geweint. Aber nachher waren sie aufgeräumt, alle beide. Mein Sohn, der saß auf dem Schoß, der hat gesagt, danke, Vati. Du willst ja nicht, dass ich ein böser Junge werde, ja? Ja, ja. Hat er so altklug dahergeredet. Es kam auch zu anderen Situationen, da war er 2 Stunden lang sauer und hat kein Wort geredet, ja? Aber da war er ziemlich aufgeräumt. Bewusster Diebstahl bei Verhalten, das die Eltern in ihrer Ehre verletzt. Was machst du als Papa, wenn dein Heranwachsender oder deine Tochter vor deiner Frau steht und sagt, du kannst dich auf den Kopf stellen, das mache ich nicht, du Schlampe. Kannst du nicht sagen, nicht doch. Ja? Was machst du dann? Er verletzt die Eltern in der Ehre oder sie bei Verhalten, das Gott in seiner Ehre verletzt. Das sind keine Kleinigkeiten. Das haben wir damals uns gesagt. Oder offene Rebellion. Das mache ich nicht, ja. Offene Rebellion. Oder wenn einem anderen Menschen oder einem Tier bewusst Schmerz zugefügt wird, wenn Jungs mal sehen wollen, wie der Vogel ohne Federn aussieht und so, ja. Solche Spielchen. Und vielleicht gibt es auch noch weitere Sachen, aber das waren die Dinge. Also hier hat es bei uns mal wirklich richtig Schläge. Das haben wir zum Glück nicht erlebt. Das ein bisschen, aber Lüge und Diebstahl, das war schlimm. Und in Prediger steht, weil der Urteilsspruch über die böse Tat nicht schnell vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun. Ihr seht, hier ist die Betonung auf schnell. Du kannst nicht 6 Wochen später kommen und dein Kind noch für irgendwas strafen wollen. Ja, das ist zu spät. Mach das möglichst zeitnah, dass der Zusammenhang da ist. So, ich weiß, jetzt habe ich euch Gesprächsstoff gegeben. Wir setzen zur Landung an, wir schließen. Ein lateinisches Sprichwort lautet, Jetzt plage ich euch noch mit Latein. Verbi docent exempla trahunt. Auf Deutsch Worte lehren, Beispiele ziehen. Oder wie wir vorhin schon mal gesagt haben, du kannst deinen Kindern sagen, was du willst. Sie machen dir doch alles nach. Beispiele ziehen, das ist so. Und darum möchte ich alles, was ich gesagt habe, zusammenfassen mit diesen drei Punkten. Sei, was deine Kinder werden sollen. Lebe ihnen das vor. Sei, was deine Kinder werden sollen. Tue, was deine Kinder tun sollen. Und unterlasse, was deine Kinder unterlassen sollen. Wenn du nicht willst, dass sie dich dauernd unterbrechen, darfst du sie auch nicht unterbrechen, wenn sie reden. Ja, ich schließe mit einer letzten Folie. Gedanken eines Vaters im Blick auf seine Familie, als er auf dem Sterbebett lag. Da hat er gesagt, wenn ich noch einmal von vorne anfangen könnte, dann würde ich, wir sind heute zum Glück nicht auf dem Sterbebett, ja, wahrscheinlich nicht. Aber wir können heute eine Zwischenbilanz ziehen. Der hat eine Schlussbilanz gezogen, dieser Vater. Da würde ich mehr Zeit für die Kinder investieren. Gestern Abend haben wir es gesehen, am Beispiel mit dem Glas und den Murmeln, den Glaskugeln. Du hast sie nur grob 20 Jahre. Und man hat noch nie von einem Papa gehört, dass er auf dem Sterbebett gelegen hätte und gesagt hätte, ich wünschte mir, ich hätte noch mehr Zeit im Büro verbracht, in meiner Firma, ja, oder auf dem Sportplatz oder in der Gemeinde. Selbst das werden wir nicht sagen, wenn es auf Kosten der Kinder gegangen ist. Weniger Versprechungen machen, oh ja, haltet euch zurück mit Versprechungen. Es ist besser, nichts zu versprechen, als leichtfertig etwas zu sagen und nachher können wir es nicht einhalten. Bei der Züchtigung mehr Weisheit gebrauchen. Da brauchst du heute sehr viel Weisheit. Diese Entscheidung, ob du körperliche Bestrafung einsetzt oder nicht, kann ich dir nicht abnehmen. Die müsst ihr als Ehepaar besprechen und vor Gott eine Verantwortung treffen. Ich kann dir noch eins sagen, das habe ich eben vergessen. Die Rechtsprechung macht einen Unterschied, ob jemand die Hand ausgerutscht ist. Das lassen Sie durchgehen. Das passiert nämlich den Richtern auch mit ihren Kindern und den Staatsanwälten. Ja? Ob einem die Hand ausgerutscht ist, wenn du sagst, mir ist die Hand ausgerutscht, da kommst du glimpflich davon. Aber leider machen Sie einen Erheblichkeitsunterschied, wenn ein Schlaggegenstand verwendet wurde. Und schaut, die Bibel spricht von der Rute, weil da ist viel Sinn dahinter. Die Hand, wenn du mit der Hand schlägst, die Hand ist der Körperteil, der dem Kind Gutes tut, der es füttert, der es pflegt, der es versorgt. Und jetzt schlägt die Hand. Ja? Die Bibel ist da mehr dafür, sie spricht von der Rute. Und ich glaube, das macht viel Sinn. Wir kommen gleich drauf, gebe ich die Gelegenheit, Einspruch zu üben oder Fragen zu stellen. Auf jeden Fall wird da ein Unterschied gemacht, wenn ein Schlaggegenstand verwendet wurde, bist du sofort mit Geldstrafe dabei und die hängt von deinen Einkommensverhältnissen ab. Das geht los bei 150 Euro und nach oben keine Grenze, die du als Strafe kriegst, wenn das zum ersten Mal vorkommt und verhandelt wird, dass du mit einem Schlaggegenstand geschlagen hast. Meine Mutter, die hat auch mal einen Teppichklopfer genommen oder sowas, ja. Aber das war alles damals kein Problem. Wenn da einer zum Gericht gegangen wäre, da hätte der Richter gesagt, bist du nicht mehr ganz bei Trost. Der hätte eher gesagt, mach das ruhig nochmal, ne? Und das kannst du gar nicht oft genug machen. Wir sind bei dem Vater, Entschuldigung, ich habe das eingefügt. Der Vater hat gesagt, ich würde ihre Mutter mehr lieben. Ihr seht, wie wichtig das ist, ja, weil das die Kinder mitnehmen. Wenn der Papa seine Frau liebt, das ist so wichtig, da gibst du ihnen mehr mit als wie materielle Dinge. Und mehr für die Kinder beten, das sollte unsere heilige Pflicht sein. dass wir möglichst täglich die Kinder vor Gott bringen, aber nicht nur mit dem Gebet, segne sie und bewahre sie. Konkret, ja, wenn wir für unsere Kinder beten, meine Frau und ich, tun wir heute noch, da haben wir eine lange Liste von Anliegen, die wir für sie haben. Ihr seht, der Vater, der konnte das nicht mehr ändern, der hat das mehr wehmütig gesagt, aber wir machen eben heute nur Zwischenbilanz und vielleicht kann man da auch was ändern. Du darfst gleich was sagen. Alle können noch einen Moment nachdenken, wer etwas noch fragen möchte oder eine andere Ansicht äußern möchte, dürft ihr gleich. Viele von euch kennen Abdul, er heißt ja Maurice, aber wir nennen ihn jetzt Abdul Memra. Er hat vor kurzem sein erstes Buch geschrieben. Vor kurzem ist übertrieben, vorgestern ist das erschienen, ja. Und ihr seid die Ersten, die das überhaupt in Natur sehen. Die Dreieinheit Gottes, wie können drei eins sein? Ich habe das Buch zweimal gelesen, einmal vor 3 Jahren schon, da hat er mir das erste Manuskript gegeben. Und als es gesetzt war in diese Buchform, habe ich es noch einmal Korrektur gelesen. Und danach wurde es gedruckt, das habe ich ihm zuliebe gemacht, weil wir uns gut kennen und befreundet sind. Die Dreieinheit Gottes, ein sehr, sehr wichtiges Buch. Heute haben wir vom Wesen Gottes gehört. Darum zeige ich euch das Buch jetzt. Er hat das großartig, wirklich sauber, theologisch, sehr, sehr gut, auch apologetisch gearbeitet, also im Vergleich, was Zeugen Jehovas über Gott sagen, was Islam über Gott lehrt. Hat er alles wunderbar eingefügt. Glaubt ihr, Roger Libby würde ein Vorwort schreiben zu einem Buch, hinter dem er nicht steht? Ja, also auch noch mit einem sehr guten Vorwort von Roger Libby. Das habt ihr schon gesehen. Manche sehen es jetzt schon zum 3. Mal. Ich kann es euch sehr empfehlen, auch wenn der Preis da falsch ist. Aber die 2 Euro sollten euch nicht aufhalten. Auch das Buch, Wenn Gnade das Familienleben prägt, zeige ich noch einmal. Ich empfehle es euch sehr. Das Herz der Väter haben die Männer gestern Abend schon kennengelernt. Dann haben wir eben gehört, dass es auch mal übers Maß gehen kann. Und wer mit Zorn zu kämpfen hat, vielleicht sogar Jähzorn, der sollte dieses Büchlein mal in die Hand nehmen. Thomas Lange, das Zorn, das Laster der Tugendhaften, vom heilsamen Umgang mit negativen Emotionen. Das Buch will also nicht nur anprangern, es will auch Hilfestellung geben, wie man damit richtig umgehen kann. Dann habt ihr gesehen, dass alle Eltern heute kämpfen an dieser Front mit den Smartphones. Manche kämpfen auch selber mit dem eigenen Umgang. Das ist nicht ohne, da ist viel, viel Dynamik drin, da ist Suchtpotenzial drin mit dem Smartphone. Ich bin nicht dagegen, ich habe auch eins, ja, ich benutze es auch. Das ist kann ein großer Segen sein, aber alles mit Maß und Ziel. Ich habe dieses Buch gelesen. 12 Dinge, die Eltern alarmieren sollten. Also wenn ihr Kinder habt, die schon Smartphones haben, ich kann es euch nur empfehlen, das zu lesen. Und auch wenn ihr in der Jugendarbeit tätig seid oder so. Noch ein letztes, Matthias Grasel, nicht weit weg von hier in Heilbronn oder bei Heilbronn wohnt er, Evangelist gewesen, schon 75 Jahre alt inzwischen. Er hat das für seine Enkelkinder geschrieben, abgedriftet, warum sich Jugendliche vom christlichen Glauben abwenden. Seine Enkelkinder, er hat 12 an der Zahl, da wird das hoffentlich nicht der Fall sein. Aber das wäre für uns als Eltern auch der Super-GAU gewesen, wenn eines unserer Kinder sich abgewendet hätte. Das ist wirklich für Eltern furchtbar. Ja? Ich kann da mitfühlen mit allen, die das vielleicht erleben, gerade wo größere Kinder schon auf anderen Wegen unterwegs sind. Gebt sie nicht auf, ringt um sie weiter. Und auch hier sind sehr, sehr gute Gedanken drin in diesem Buch, abgedriftet. Ja, solche Bücher liegen da hinten auf dem Tisch. Ihr könnt euch da selber umschauen. Und wenn ihr tatsächlich eins wollt für euch, dann bedient ihr euch selbst, da ist eine Kasse des Vertrauens. So, wir haben es fast pünktlich geschafft. Nee, erst war der Bruder neben Josef, du hast dich vorhin kurz gemeldet, ja?
Ich habe es nicht gebraucht, aber es ist ein Tipp vielleicht. In der Hundeerziehung, da sagt man in die Zeitung, das raschelt und gibt den Hund drauf. Mhm. Das ist keine Tierquälerei.
Ja.
Und die Zeitung ist in die Jusha eingesetzt worden bei einem Spiel, das heißt einfach Zeitung schlagen.
Mhm.
Also das ist unverfänglich, das ist
Ja, ja, das ist nicht verboten auf jeden Fall. Ja, habt ihr alle gehört, ne? Mit einer Zeitung beim kleinen Kind, glaube ich schon, einen 14-Jährigen, den wirst du damit nicht mehr beeindrucken können. Ne? Gut, gut. Ja, noch besser. Dann hat sie mal einen guten Zweck, die Bildzeitung, ja. So, eben hat sich hier jemand gemeldet, ja, bitte. Ja.
Wie habt ihr das gehandhabt mit dem Ich will bei einem Freund schlafen?
Mhm.
Also das ist bei uns gerade immer wieder Thema und wir sträuben uns noch ein bisschen.
Mhm. Ja.
Aber, mhm. Wie habt ihr das gehandhabt?
Ja, natürlich muss man wissen, wer das ist, ne? Der Freund oder die Freundin, die die Kinder haben, dass es da auch gesittet zugeht. Ja. Das könnten auch nichtgläubiges Elternhaus sein, wenn die moralisch gut unterwegs sind, ja, wenn man das absehen kann. Aber das kann ich hier pauschal von vorne nicht beantworten. Wir haben unsere Kinder ab einem bestimmten Alter auch woanders bei Freunden übernachten lassen. Nicht dauernd, aber mal kam das schon vor. Ja. Unsere Tochter vor allem, die wollte gerne bei Freundinnen mal sein und unser Sohn, der war da nicht so drauf aus. Das sollte man nicht generell verunmöglichen, aber da würde ich gut drauf achten, dass man weiß, was da läuft, ja. Und dass man auch dem Kind vertrauen kann, dass da dann keine fragwürdigen Sachen passieren, ja. Weder auf sexuellem Gebiet noch auf sonstigen hier, was alles gibt, ja. Du musst sie irgendwann loslassen. Und spätestens, wenn sie 18 sind, dann können sie hingehen, wo sie wollen. Ja? Und wir haben da schon die Sicht gehabt, sie langsam da in die Freiheit entlassen. Aber wir haben sie nicht zu wildfremden Leuten gehen lassen. Ne? Kann man ja anfangen mit Geschwistern in der Gemeinde, ne? Wo, die du alle kennst, und da weißt du, da sind die Eltern, die passen auf.
Das war mein Vorschlag, wenn ich sage, dann schlaf doch mal da oder da.
Ja.
Nee, weil das ist nicht mein bester Freund.
Mhm. Naja.
Ja.
Aber wenn der beste Freund, den kennt ihr doch und kennt ihr auch das Elternhaus.
Ja, es ist halt so, dass wir da nicht sicher sind, ob dann doch
irgendwas läuft.
Filme, ja. Oder auch ein größerer Bruder noch irgendwelche Spiele gespielt werden.
Ja, ja, ja. Ja, aber irgendwann, ne, gehen sie in die Ausbildung. Unser Sohn, der kam dann nach Göttingen mit 19 Jahren ins Studium oder war er Anfang 20 und dann sitzt er da alleine in der Studentenstube mit so einem großen Bildschirm und 100.000er DSL. Ja, wir konnten ihn da nicht mehr bewahren und kontrollieren. Ja, dann muss er selber. Und dann hat er den Weg gefunden und hat gewusst, da ist Gefahr, die Gefahr lauert an jeder Ecke, aber er wollte das nicht, er wollte gottesfürchtig leben und da muss es hinkommen, ja, weil früher oder später kannst du sie nicht mehr bewahren, denn sie haben ein Smartphone in der Tasche und schon steht ihnen die ganze Welt zur Verfügung, ja. Noch eine Frage, Ergänzung, ein anderer Gedanke, kann doch nicht sein, dass ihr mit allem einverstanden seid, was ich hier weitergegeben habe. Muss ich euch mal ein bisschen kitzeln. Ja?
Du hast am Anfang ja das vorgestellt mit diesem Humanismus und mit der christlichen Erziehung.
Ja.
Was ist, wenn man eine Mischung daraus macht?
Ja, gut.
Man nimmt sich dann schon ein paar Sachen da raus,
ja.
Und da was raus. Und
ja.
Dann sagt man vielleicht, dann erklärt man sich so, ich erzeuge eine gesunde Mischung da. Mhm. Und wie siehst du das jetzt?
Ja, da müssen wir ganz nüchtern sein. Nicht alles, was im Humanismus gelehrt wurde, ist falsch. Ja? Da sind auch gute, hilfreiche, nützliche Gedanken dabei. Das muss man eben prüfen. Was ist wirklich im Gesamtkontext der Bibel brauchbar? Was widerspricht weder dem Buchstaben noch dem Geist der Schrift? Habt ihr das gehört, ihr Lieben? Das ist unser Maßstab. Es darf weder dem Buchstaben noch dem Geist der Schrift widersprechen. Dann können wir es verwenden, vorsichtig verwenden. Aber wenn es dem Buchstaben widerspricht, also ganz klaren biblischen Aussagen, oder auch dem Geist der Schrift widerspricht, habe ich jetzt gerade kein Beispiel parat, aber dann sollten wir es lieber lassen. Also vorsichtig umgehen mit Humanismus, mit psychologischen Erkenntnissen. Da ist nicht alles falsch, habe ich hier in einzelnen Gesprächen schon gesagt, vor allem was aus der empirischen Psychologie kommt, sprich die Psychologie, die genau beobachtet und gemessen hat, die statistisch 2000 Befragungen durchgeführt hat, und dann kriegt man ja ein Ergebnis. Das darf man vorsichtig verwenden, würde ich sagen. So würde ich es machen. Ja, aber ansonsten müsst ihr euch mal mit Psychologie beschäftigen. Ich habe das gemacht, lange gemacht, und dann würdet ihr sehen, dass man wirklich äußerst vorsichtig sein muss. Das sind einfach Denkkategorien hinter, Denkansätze, Denkkonzepte, die der Bibel zum Teil diametral widersprechen. Ja, da bitte seid da vorsichtig. Aber wir lehnen nicht kategorisch ab. Wir müssen alles prüfen, das Gute behalten, den Rest durchs Sieb durchfallen lassen. So, ihr Lieben, wenn ihr keine wirklich brennenden Fragen mehr habt, dann will ich das jetzt nicht künstlich in die Länge ziehen. Wisst ihr, was nämlich passiert, wenn man zu lange wartet in der Fragezeit? Garantiert kommt irgendwann die Frage, ob Adam einen Bauchnabel gehabt hat. Die kommt dann, die Frage, ja? Wirklich. Aber ich habe inzwischen auch da eine Antwort. Doch, da habe ich auch eine Antwort. Er hat doch seine Söhne kein Nabel genannt, gell? Das könnte doch ein Hinweis sein, oder? Das könnte doch ein Hinweis sein. Nein, gut. Ich sehe, ihr habt Humor. Und bei so einem ernsten Thema muss man auch mal ein bisschen schmunzeln. Manche haben zu Hause nichts zu lachen. Ne? Lacht ruhig mal hier bei dem Seminar. Ja, also, ich denke, hier wird auch gleich wieder umgebaut. Ne? Aber das kann auch gerne der Michael noch sagen. Ich würde erstmal gerne mit Gebet schließen. Und wir neigen uns zum Gebet. Herr, unser Gott und Vater, wir danken dir heute Nachmittag ganz besonders, dass wir dein Wort haben, dass wir nicht allein gelassen sind mit menschlichen Gedankenkonzepten. Wir haben die Bibel, wir können alles prüfen, und dein Wort ist so lehrreich. Auch die Schriften des Alten Testaments, das ist alles derselbe Geist, der sie inspiriert hat. Wir danken dir auch für das Buch der Sprüche. Wir danken dir für das Neue Testament. Wir danken dir, dass du uns Weisheit gibst, die Kinder, die du uns anvertraut hast, die wir eine Zeit lang großziehen dürfen, dass du uns Weisheit gibst, sie mit Gottesfurcht und mit Liebe und mit Weisheit zu erziehen. Herr, dass wir ihnen das vermitteln können, dass wir selbst dich lieben und dein Wort lieben und deine Gemeinde lieben, dass wir ihnen diese Werte mitgeben können. Und Herr, hilf uns, unsere Kinder zu lieben und anzunehmen, auch die schwierigen, nicht nur die, die gut laufen und uns Freude machen, auch die schwierigen, die widerborstigen. Herr, hilf du, gib den Eltern ganz besonders viel Weisheit im Blick auf körperliche Bestrafung, ob sie das einsetzen sollen oder nicht und was sie machen können, Herr. Aber am meisten wollen wir bitten, dass unsere Kinder dich finden, zum echten rettenden Glauben kommen und in diesem Glauben leben, Herr, und da wollen wir ihnen nicht im Wege stehen. Und wo wir versagt haben, wollen wir uns auch gemeinsam beugen vor dir. Und danke, dass du uns nicht gedenkst unserer Missetaten, sondern dass dich das nicht hindert, weiter zu segnen und deine Gnade walten zu lassen. Dafür preisen wir dich im Namen Jesu Christi. Amen.